Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, guten Samstag.
Das auch, genau.
Ja, der Samstag danach.
Der Samstag danach und es kommt mir vor, als wäre
wie
es
der Samstag
schon,
davor.
Das auch, es wären es Wochen danach gewesen, Wochen nach dem Apple iPhone Event. Weil ich habe so viel gelesen und mich so intensiv damit beschäftigt, mit der ganzen Situation in meiner freien Zeit, neben meinem Daily Job, logischerweise, dass ich glaube, es ist schon 4 Wochen her.
Bist du in der Entscheidungsfindung, was du jetzt bestellst? Oder?
Es gibt ein Produkt, was ich mir wahrscheinlich bestellen werde. Jetzt kannst du gerne mal raten, was das sein wird.
Kein iPhone.
Kein iPhone. Es wird wahrscheinlich, warum rede ich jetzt eigentlich schon über Dinge, genau, die wir eigentlich zum Schluss erzählen wollen?
Na komm, lass uns doch mal anfangen. Willst du wieder wie immer von vorne anfangen oder sollen wir irgendwie?
Ich wollte eigentlich erstmal kurz erwähnen, dass wir heute wieder einen Werbepartner in der Sendung haben.
Wow.
Das ist zum zweiten Mal die Firma ISO. Und da reden wir dann im Laufe der heutigen Sendung darüber. Möglicherweise in der Mitte der Sendung oder hoffentlich in der Mitte der Sendung.
Ja, ich habe zuletzt bei meinem IT-Kollegen gefragt, wann meine endlich kommt.
Hast du auch ein ISO bestellt?
Ich soll einen neuen Monitor kriegen, weil der eine macht Zicken bei mir. Und ja, wir sind ja mit einer bekannten Brand verheiratet, ja, und kriegen da hier alles aus einer Hand quasi.
Okay.
Ja, oder auf jedem Schreibtisch steht dasselbe. Ja, weil ich hatte gesagt, ich hätte gerne ein ISO. Und er so, bei uns gibt's nur X, ja, Y und Z, ja.
Okay.
Sei froh, jetzt kriegst du die nächste größere, weil das Modell, was aktuell bei dir steht, das wird nicht mehr gebaut. Und ist so, ja, vielen Dank auch. Bewährte, alte, abgehangene Technik.
Das ist nicht immer das Schlechteste.
Nein, ist es nicht.
Ja, gerade im Monitorbereich. Aber da kommen wir später noch zu, weil das Thema Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit, das wird auch ein Aufhänger von unserem heutigen zweiten Beitrag werden. Aber bevor wir das machen, reden wir über das Apple-Event.
Genau, darum sind ja unsere ganzen Hörer jetzt hier, weil sie unseren Senf dazu auch noch haben wollen.
Ja, und vorne vorweg.
Ich hoffe, wir sind vorbereitet auf eine 8-Stunden-Sendung, bis wir hier auf jedes kleinste technische Detail eingegangen sind.
Ich wollte gerade sagen, wir werden wir werden nicht auf jedes kleine Detail eingehen, weil ich davon ausgehe, dass acht Tage danach sind es ja noch nicht einmal.
Nein.
Ein paar Tage danach werden wahrscheinlich die meisten schon die ganzen technischen Informationen aufgesogen haben und sich anderweitig informiert haben. Wir haben uns zwar sehr viel ins Dokument reingeschrieben, aber wir werden wahrscheinlich nicht alles ansprechen. Aber lass uns doch die Sendung mal ein wenig anders anfangen als sonst immer. Lass uns darüber sprechen, was gestorben ist auf der Keynote. Das ist nämlich Feinwoven, das haben wir ja schon prognostiziert und das haben auch viele Kollegen schon prognostiziert, dass diese Produktkategorie oder dieses Material aussterben wird. Und es ist zumindest im Bereich der iPhone Cases als Material ausgesortiert worden, aber nicht ganz. Feinwoven wird wahrscheinlich noch ein wenig weiterleben, nämlich bei den MagSafe Wallets und bei den AirTag Schlüsselanhängern. Da ist Feinwoven bis jetzt noch im Sortiment. Ich vermute mal, die hatten noch so ein bisschen oder haben noch so ein bisschen Restbestände, die noch unter das Volk müssen. Aber es ist was dazugekommen, nämlich die Marke Beats, die eigentlich bisher nur Audio-Technik produziert hat, die macht jetzt auch in iPhone-Hüllen. Da gibt es die passenden iPhone-Hüllen zu den jeweiligen Apple-Farben oder den iPhone-Farben und die kosten ganze 59 Euro. Und was mir als erstes aufgefallen ist, die Dinger sind sehr leicht, wiegen nur 25 Gramm, sind nicht aus Silikon, sondern aus einer Mischung aus Silikon. Der Rahmen ist flexibel und der Korpus oder das generelle Material ist so etwas härteres Kunststoff, aber jetzt kein Silikon im klassischen Sinn. Das konnte man zumindest von den ersten Hands-on-Berichten herauslesen, heraushören, wie auch immer.
Ich bin mal gespannt, wie sich das Material verhält, weil es hat eine glänzende Beschichtung, die allerdings kratzfest sein soll. Mhm. Da bin ich echt mal gespannt, ja, ob die wirklich so langlebig ist, wie man oder wie ich das jetzt verstehen würde. Alle Langwege in Bezug auf sieht noch wie neu aus.
Kann ja eigentlich nur besser werden als diese Feinwoven-Geschichte. Also wenn es noch schlechter wird, na dann gut Nacht.
Ja, okay. So direkt kann man die zwei Materialien ja auch nicht miteinander vergleichen.
Nein.
Nee, wie gesagt, mir geht es halt um diese Aussage, kratzfeste, glänzende Beschichtung, ja, die im Raum steht. Und da bin ich, was den Track Record bei Apple betrifft, ein bisschen vorsichtig. Ja, also gerade diese glänzenden Sachen, die waren ja eigentlich leider teilweise doch sehr kratzanfällig. Von daher mal gucken, ob sich dieses Material da jetzt in oder das besser da ist einfach.
Da bin ich jetzt mal gespannt. Das wird die Zeit zeigen, ne? Genau.
Ja. Da ich kein 16 habe und auch nicht vorhabe, mir eins zu kaufen, das greife ich jetzt schon mal vorweg, werde ich das auch selbst nicht testen können, jetzt das Case. Aber ich bin mal auf die Berichte gespannt dazu.
Ja, ja, das wird man sehen. Ich werde zu 99% mir auch kein aktuelles iPhone zulegen. Auch wenn es einen Punkt gibt, der mich interessiert, aber dazu im Laufe der Sendung
mehr. Genau, dann hätte noch mal, genau.
Ein weiterer Punkt, der zwar jetzt nicht im Rahmen der Apple Keynote herausgekommen ist, aber man konnte das im Vorfeld sehen, dass die Bestände drastisch bei einigen amerikanischen Resellern nach unten gegangen ist und dort nicht mehr verfügbar ist. Angeblich werden die EarPods jeglicher Couleur vom Markt verschwinden. Das ist im Moment eigentlich nur ein Gerücht und soweit ich weiß auch noch nicht bestätigt, aber es sieht ganz danach aus. Kleine Information, bei Amazon gibt es die USB-C EarPods gerade für 14,90 € im Angebot. Die gibt's
noch, genau.
Da würde ich, wenn man sowas braucht, wenn man sowas haben will, zuschlagen. Ich habe mir auch noch mal einen Satz auf Lager gelegt, weil die Dinger sind solide, laufen gut und sind immer so meine Backup-Dinger, die ich immer dabei habe, weil auch zum Telefonieren sind die sehr gut geeignet, weil die Mikrofonqualität ist nach meiner Meinung sehr, sehr gut. Die letzte kleine Note, Apple streicht das Ladekabel im Lieferumfang. Das war auch so eine schöne Überschrift, weil viele haben gedacht, oh, das Ladekabel bei den iPhones, nee, das Ladekabel bei den AirPods der vierten Generation, das wird jetzt nicht mehr, oder die werden jetzt nicht mehr mit Ladekabel ausgeliefert. Die AirPods Pro, die immer noch aktuell sind, die werden jedoch noch mit Ladekabel ausgeliefert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nur der erste Schachzug ist, dass wir vielleicht nächstes Jahr auch die iPhones ohne Ladekabel sehen werden. Dass sich das so langsam einschleichen wird, das Ganze.
Die Frage ist halt, wie das rechtlich aussieht, was im Lieferumfang dabei sein muss. Da hatten wir ja in der Vergangenheit öfter mal die Diskussion auch mit dem, was in Frankreich mitgepackt werden musste, was nicht. Ja, und wie sich da halt die entsprechenden Verordnungen halt irgendwo sind, ja, beziehungsweise was halt auch gerade jetzt EU-Vorgaben etc. Betrifft. Müsste man mal gucken, wie das rechtlich sich so über die einzelnen Länder auch verteilt. Da ist halt die Frage, inwieweit das generell möglich wäre.
Jo, aber selbst wenn es nur in einigen Ländern möglich sein wird, das zu streichen, würde sich das für Apple ja schon rechnen. Nehmen wir mal an, in den Staaten wird es zugelassen, dass man das Kabel streichen kann. Das sind ja schon immense
Einsparungen. Ja, okay, so länderspezifisch oder so übergreifend, wie gesagt, betrachten wir Europa jetzt mal so. Ja, wir haben zwar Europa, aber es gibt ja trotzdem noch teilweise länderspezifische Regelungen, wie gesagt, was wir ja auch erlebt hatten jetzt gerade mit Netzteil, Kabel etc. dabei, nicht dabei. Das waren ja auch so Fälle, wo das teilweise in Europa unterschiedlich pro Land gehandhabt wurde. Da wurde dann noch was beigepackt etc., egal. Wo wir ja schon definitiv Unterschiede haben, ist in Amerika eSIM. In Amerika gibt es keine iPhones mehr mit SIM-Karte.
Zumindest keine aktuellen Geräte mehr.
In China hast du iPhones mit zwei SIM-Karten.
Ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe jetzt. Ich glaube bei den 16ern jetzt auch wieder. Das, wie gesagt, bei uns hast du ja die iPhones, wie wir sie haben, halt die SIM. Von daher, aber da mal abwarten, inwieweit das halt so bleibt. Ja, aber das ist auch wieder die Frage, inwieweit sieht das rechtlich aus? Hast du überhaupt die Möglichkeit? Welche Vorschriften gibt es da jetzt wieder über die Länder hinaus? Bla bla bla, ja, weiß ich alles nicht. Aber in Amerika haben wir den Fall, wie gesagt, eSIM only, wo ja auch teilweise viel gemeckert wird, wobei da auch sehr viele positive Stimmen einfach da sind, wo die Leute, die ein iPhone haben, auch wenn sie im Ausland unterwegs sind, wobei Ausland hauptsächlich ja dann auch wieder Europa ist, die da über sehr viel positive Reise oder sehr viel positive Erlebnisse berichtet haben auf ihren Reisen, auch gerade mit Wechsel der eSIM im iPhone zum Tarif halt jetzt vor Ort halt. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ja, ist schön, dass es so gut funktioniert, weil ich selbst mit eSIM ja auch keine Erfahrung habe jetzt. Aber wie gesagt, da halt, da haben wir ja diese Länderunterschiede definitiv, ja, weltweit. Aber klar, so ein Kabel, wir haben jetzt, denke ich mal, den Punkt erreicht, und das war ja auch die Diskussion jetzt gerade in Bezug auf die AirPods, wo viele gesagt haben, mein Gott, wieso, man muss doch, oder man hat doch davon mittlerweile 20 Stück im Haushalt. Da ist anscheinend auch sehr viel Verständnis dafür, dass man das Kabel weglässt. Zumindest mal von dem, was ich so gelesen habe online die Woche, würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn es beim iPhone auch wegfällt.
Ja.
Wir haben mittlerweile jetzt oder jetzt nicht eine Übersättigung mit USB-C-Kabeln, zumindest mal nicht bei uns im Haushalt, aber wir haben hier USB-C-Netzteile, USB-C-Kabel. Und ich habe noch kein USB-C-iPhone. Ja. Mhm. Also von daher wäre das jetzt kein Problem. Wie Apple auch sagt, ja, man muss halt, oder es wäre halt schön, wenn du halt dann das, was du schon hast, nutzt. Und wenn du einfach ein Netzteil haben willst mit mehr Watt, du kannst bei uns im Zubehör was kaufen. Und ich denke mal, das wird beim iPhone auch so kommen.
Ja, das meine ich auch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und gerade da ja die AirPods als Companion-Produkt fungieren, zu 99% zu den iPhones, hat man ja sowieso zur Zeit noch das iPhone-Kabel, was mitgeliefert wird. Und von daher ist es die momentane Streichung des Kabels ja vollkommen okay, ist meine Meinung. Und das denke ich auch ein Hauptgrund, weil die AirPod-Cases ja sehr klein geworden sind, die Vierer-Cases, hat man natürlich auch gesagt, okay, dann machen wir auch eine kleine Verpackung und sparen das Kabel und somit kriegen wir auch noch ein super kleines Packaging hin und können da noch ganz viele andere Dinge sparen, sprich Transportkosten etc. Aber gut, das dazu. Lass uns nicht so lange an Kleinigkeiten aufhalten, sonst kommen wir heute auch nicht voran.
Ich befürchte, wir machen hier eine...
Schauen wir mal. Gut, lass uns damit einsteigen, wo Apple auch mit eingestiegen ist. Das ist die Apple Watch Series 10. Und da habe ich ja auch gedacht, ja, jetzt kommt der große Hammer, weil Series 10, 10. Generation, wir haben ein Jubiläum.
Oh, so ein iPhone 10 Moment.
Ja, habe ich mir vorgestellt und das haben sich auch viele gewünscht und auch viele hervorprognostiziert, sagen wir es mal so. Und es hätte ja auch gut sein können, dass sie das Moment oder den Moment nutzen, um da was ganz, ganz Besonderes zu machen. Also eine radikale Designänderung. Allerdings habe ich mir das heute nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Eine radikale Designänderung hätte wahrscheinlich auch mitgebracht, dass man die Armbänder halt anders connecten müsste. Und das haben wir ja halt nicht gesehen. Wir haben ja die klassische Armbandhalterung, wie wir sie von der ersten Generation an haben. Und das freut natürlich alle diejenigen, die ihre ganzen Armbandsammlungen weiterverwenden können. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Hauptgrund von Apple, weil normalerweise interessiert es Apple relativ wenig. Oder Apple ist immer schnell dabei, auch alte Zöpfe abzuschneiden.
Definiere halt schnell, ja. Das ist.
Ja, also ich meine, nach 10 Jahren hätte man schon mal die Konnektivität der Armbänder wechseln können. Da gab es ja auch schon
vorher. Ja, das muss man sich auch mal zu Auge führen. 10 Jahre, ja.
10 Jahre Apple Watch.
Kommt das noch vor wie gestern, ja?
Genau.
Das ist unglaublich, ja.
also von daher, ich meine, in dieser Situation kann Apple machen, was sie wollen. Die einen regen sich darüber auf, dass man kein radikales neues Design sieht. Die anderen hätten sich dann wahrscheinlich darüber aufgeregt, dass die Armbänder halt nicht mehr kompatibel sind. Also man kann es in dem Fall sehr wenigen Leuten recht machen. Ne? Also,
ja. Ja.
Aber gut, es ist bei mir so gemischte Gefühle am Start. Auf der einen Seite hätte ich mir ein radikal neues Design gewünscht. Auf der anderen Seite freue ich mich darüber, dass die ganzen Leute auch ihre Armbänder weiterverwenden können. Und das ist ja letztendlich auch nachhaltig, wenn man seine ganzen Zubehörprodukte lange benutzen kann und nicht den ganzen Kram entsorgen muss. Letztendlich gibt es da wahrscheinlich auch einen Zweitmarkt für, weil es sind ja noch, wären ja noch alte Geräte im Markt, die, aber trotzdem, es ist alles nicht so schön, wenn man seine ganze Sammlung da auflösen aber muss.
Aber welche radikale Designänderung hättest du denn gerne gesehen?
Naja, es gab ja so einige Designvorschläge und so Renderings, wo man eine sehr stark eckige Uhr sieht, die etwas an das iPhone-Design anlehnt, an das iPhone 4-Design. Da gab es ja einige Designvorschläge und Bilder. Ja, ich meine, ich bin kein Apple Watch-Nutzer. Von daher kann es mir relativ egal sein. Ich weiß auch nicht, ob mich ein neues Design dazu bewogen hätte, wieder Apple Watch-Nutzer zu werden. Keine Ahnung. Aber nach 10 Jahren mal so ein komplettes Refresh wäre auch nett gewesen.
Ja, was man viel gelesen hat dazu, ist ja hier, warum kein rundes Display?
Gut, das halte ich persönlich für unpraktikabel, ein rundes Display zu verwenden.
Unpraktikabel jetzt nicht, alle anderen machen ja rund. Ja.
Viele Apple, machen das, aber nicht alle. Ja. Aber ich finde, du
im verlierst... Im Smartphone-Bereich, also die Smart-Uhren sind im Prinzip alle rund. Klar hast du auch wieder ein paar Klone oder Designanleihen bei Apple, da gibt es auch ein paar eckige, aber so im Prinzip sind eigentlich so die sich am besten verkaufen oder die auch gerade spezialisiert, bleiben wir mal hier bei Garmin etc. Oder Suunto oder so, die sind in der Regel rund, ja. Die ganzen Android Wear Uhren sind rund. Und das ist ja immer so mit einem Argument, ja, warum macht Apple dann, zumindest meine ich jetzt, auch eine Runde. Ja, wieso sollten sie weggehen von dem Ecking? Na, und dann sagen ja viele zusätzlich, ja, dass du halt deine Apple Watch behältst, ja, vom Design her, und zusätzlich eine Runde, wo ich auch sage, hier,
ja,
Freunde, ey, ja, das, nee, also, das, da braucht man sich, glaube ich, keine Hoffnung machen, dass Apple das macht, wenn überhaupt irgendwann mal eine Runde kommen sollte, und ich bin der Meinung, es muss nicht, ja, dass sie da, für sich eigentlich die ideale Lösung gefunden haben, was jetzt die Form betrifft. Klar kannst du auch wieder sagen, ja, wir sind da am Ende der Fahnenstange angelangt. Was willst du da jetzt groß noch ändern? Außer Materialien, Display, ja, Dicke, haben wir ja jetzt auch gerade gehabt, ja. Was willst du da groß noch ändern? Ein Knopf mehr, ein Knopf weniger, ja, wie wir es bei der Ultra ja auch haben.
Ja, also zumindest ist sind sie da sehr behutsam vorgegangen, was die Designänderung anbelangt. Allerdings hat man auch Stimmen gehört. Ich habe mit jemandem gesprochen, der auf der Veranstaltung war und der auch in den Briefings war. Und der hat mir gesagt, dass wenn man das vor Ort sieht, wenn man die Uhr live sieht, sie nochmal einen ganz anderen Charakter hat als auf den Abbildungen. Also da sieht man schon eine größere Designänderung, wenn man es im Hands-on hat, das Ganze. Und der hat mir auch eine ganz interessante Information wiedergegeben oder weitergegeben zum S10-Chip. Da haben ja auch viele spekuliert, wie sieht es denn mit der Leistung und der Performance aus? Und weil ja die Ultra 2 immer noch den S9-Chip hat, obwohl die Ultra 2 ja eine kleine Veränderung bekommen hat, da kommen wir später noch zu. Und viele überlegen, ja, kaufe ich jetzt die Series 10 mit dem S10 oder kaufe ich denn die Ultra 2 in Schwarz? Was ist denn mit dem Chip etc.? Im Briefing ging ganz klar hervor, dass die S10 oder der S10-Chip sich signifikant leistungstechnisch nicht unterscheidet, also fast gar nicht. Die Der große Punkt, wo sich der Chip unterscheidet, ist die physische Bauform. Das heißt, der Chip ist vom Packaging und von der Anordnung in die Breite gegangen und somit dünner geworden. Also das Layout hat sich verändert und der Chip musste verändert werden, weil die Uhr ja dünner geworden ist. Also hat sich der Chip von der physischen Darreichungsform verändert. Und das ist der große Punkt. Der S9 ist halt dicker, auf gut Deutsch, und der S10 ist halt dünner. Leistungstechnisch sind sie fast identisch. Und das gab es ja auch in den letzten Jahren schon, dass einfach nur die Chips, also jahrelang im Endeffekt nur hochgezählt worden sind und sie zum größten Teil identisch waren von der Leistung her. Und das ist mehr oder weniger hier auch so der Fall. Ja, das so zur Hintergrundinformation zwischen S10 und S9 Chip. Und die Uhr ist letztendlich 1 Millimeter größer geworden. Von der Diagonale, wir sind von 45 auf 46 und von 41 auf 42. Bedeutet ein Plus von 30%. Und was ich auch gut gefunden habe, dass Apple da ein sehr plakatives Beispiel genannt hat, wo auch jeder was mit anfangen kann. Sie haben gesagt, eine Zeile mehr Text. Damit kann sich ja, darunter kann sich ja jeder was vorstellen im praktischen Leben. Und sie wurde 10% dünner. Okay. Da kamen natürlich wieder die Akkufetischisten raus. Hätte man lieber einen größeren Akku einstopfen können. Das ist das Übliche, was man immer hört. Aber hier verfolgt natürlich Apple wieder den neuen Weg, alles dünner zu gestalten. Und das bestätigen sie jetzt ja mit dem neuen dünnen Design etc. Das Display wurde
und wir haben da auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, zustimmen muss. Also ich freue mich auch über eine dünnere Apple Watch. Allerdings wäre ich den Kompromiss gerne eingegangen, einfach mehr Akku zu haben. Klar, wo liegen wir aktuell? 18 Stunden, glaube ich, ne?
Kann sein, ja.
Bei der Apple Watch. Ja. Mein Gott, gegen 24 hätte ich jetzt auch nichts gehabt, ja, wenn es funktioniert hätte. Mhm. Aber mein Gott, wir müssen das nehmen, was wir kriegen von Apple. Ja? Was willst du machen?
Ja, oder müssen es sein lassen. Das ist die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Entweder kaufen oder lassen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch schon gesagt, also wenn sie dünner wird, dann wird es ja nicht zu Lasten der Akkulaufzeit gehen.
Nee, es ist richtig.
Ja, aber wie gesagt, so ein bisschen mehr bei gleichem Gehäuse. Okay, du hättest halt wieder einen Punkt weniger gehabt, ja, für was sich halt geändert hat zum Vorgänger. Aber wie gesagt, so ein paar Stündchen mehr hätten sich viele drüber gefreut.
Genau. Ja, 40% heller ist sie geworden und das Display hat angeblich auch eine höhere Blickwinkelstabilität. 40% heller ist gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass man die Uhr ja auch draußen benutzen möchte und Sonneneinstrahlung etc. ist natürlich immer gegeben. Das Always-On-Display hat jetzt eine höhere Refresh-Rate. Das heißt, man kann jetzt auch im Always-On-Modus die Sekunden exakt sehen, also den Sekundenzeiger, falls man das Ding so konfiguriert hat, dass man eine analoge Uhr angezeigt bekommt. Konkret bedeutet, das Ding ist jetzt 9,7 mm dünn, nochmal auf die Dünne zurückzukommen. Weiterhin haben wir ein OLED-Display an Bord, da hat sich prinzipiell nichts geändert. Wir haben ein neues Lautsprecherdesign, was jetzt auch ermöglicht, andere Audioinhalte wiederzugeben, also Musik, Podcast etc. Das ging vorher nicht mit allen Audioinhalten. Ich denke mal nicht, dass das unbedingt am Lautsprecher liegt, sondern dass das einfach am Software-Design liegt. Das hätte man vorher auch realisieren können. Allerdings soll es jetzt etwas besser klingen. Gut. Gehe ich von aus, wenn der Lautsprecher neu designt worden ist, dass dann letztendlich auch der Klang mit verbessert wurde. Ja, dann gibt es eine neue Farbe, die nennt sich Jet Black. Und da gingen bei mir natürlich alle Alarmglocken an. Ich war ja dann hellwach, weil diese Farbe gab es ja schon mal beim iPhone 7. Erstmals. Und ich glaube, dann ist sie auch nicht mehr wieder aufgetreten, jedenfalls nicht unter dem Namen. Und da gab es ja böse Erinnerungen bezüglich Kratzer. Die Dinger wurden ja schon mit Kratzer ausgeliefert, die iPhones übertrieben gesagt. Man hat sie ja kaum aus der Verpackung genommen und schon hatten die Dinger Kratzer. Allerdings Das wurde mir auch wieder aus einer Apple Briefing Teilnahme berichtet, dass sie hier eine ein ganz neues chemisches Verfahren haben, um die Farbelemente, die Farbpixel oder die Nanopartikel mit dem Alu zu verheiraten, zu verschmelzen, was in keinster Art und Weise die gleiche Behandlung ist, wie es damals bei der Jetblack-Geschichte gab, beim iPhone 7. Dann frage ich mich allerdings, warum wählt man denn wieder so eine unglückliche, negativ behaftete Namensgeschichte? Warum nennt man das wieder Jet Black und weckt negative Assoziationen bei den Kunden? Warum wählt man nicht eine andere Benennung? Weil nach meiner Meinung ist der Name verbrannt. Oder erinnerst du dich nicht mehr an diese iPhone 7 Geschichte zurück?
Ich habe mich nicht daran erinnert und wurde erst jetzt wieder bei den ersten Artikeln dazu aufmerksam gemacht. Ja.
Ja, okay.
Man muss halt mal gucken, wie es halt jetzt wirklich ist, ob sie es wirklich verbessert haben oder ob wir da wieder diese Problematik haben.
Ne? Ja, wie gesagt, das soll ja angeblich, weil mir jemand berichtet hat aus so einem Briefing, dass es ein neues chemisches Verfahren ist, was resistenter sein soll. Wie das natürlich in der Praxis aussieht, das wird die Zeit zeigen. Mhm. Ja. Und man darf ja auch aus diesen Briefings nicht wortgenau zitieren, man darf nur sinngemäß daraus zitieren, das nochmal so zur Information. Die Uhr wurde dann, oder es gab einen Materialwechsel, es gibt jetzt keinen Edelstahl mehr, es gibt jetzt nur noch in der Premium-Version Titan, okay. Und es gibt eine Schnellladefunktion, das bedeutet, man kann das Ding innerhalb von 30 Minuten auf 80% aufladen. Ja, das sind so die grundsätzlichen Informationen. Wir haben jetzt eine Erkennung von Schlafapnoe. Das kann gar nicht mal so unwichtig sein, weil das ist ja eine Krankheit oder ein Krankheitsbild, was sehr weit verbreitet ist, aber halt nicht unbedingt erkannt wird, weil die meisten Patienten oder die meisten Menschen, die darunter leiden, die bekommen das gar nicht mit. Das heißt, die gehen dann irgendwann in ein Schlaflabor, wenn sie über Symptome klagen oder über, dass sie unausgeschlafen sind, klagen, dann werden sie dann irgendwann mal in ein Schlaflabor geschickt. Aber das erfolgt dann teilweise auch, wenn es schon zu spät sein kann, sage ich jetzt mal, weil aus so einer Schlafapnoe-Geschichte, da können sich wirklich ernsthafte Erkrankungen, da können ernsthafte Erkrankungen daraus entstehen, etc. pp. Und an dem Punkt sieht man aber auch wieder, die Dinger sind, oder diese Schlafapnoe-Funktion kommt in die in die Series 9 und in die Ultra 2. Und da sieht man auch wieder, dass die Chips, also S10 und S9, relativ gleich sind, weil das, wenn man diese Kompatibilität hat und das runtertropft, dann sieht man schon, dass diese Funktionsweise auch, wie gesagt, auf diesem älteren oder auch auf dem mehr oder weniger baugleichen SoC funktioniert. Wir haben jetzt eine Wassertiefe Wassertiefe, die messbar ist bis auf 6 Meter, kommt allerdings nicht an die Ultra 2 ran, die kann 40 Meter. Wassertemperatur kann jetzt gemessen werden. Ja, und es gibt wieder Hermé-Armbänder, die so ab 1000 Euro losgehen. Gut, ja, das ist jetzt nichts, was mich jetzt umhaut, weil diese Hermes-Armbänder, die hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Da wurde jetzt auch wieder drüber negativ berichtet. Mein Gott, das ist eine Premium-Luxus-Marke und das ist ein Angebot und du musst das Zeug doch nicht kaufen. Deswegen wundere ich mich immer darüber, dass sich Leute über diese Armbandpreise aufregen. Entweder kauf es oder lass es sein, ist meine Meinung. Ja, das war's zur Apple Watch der 10. Generation im Großen und Ganzen. Ein kleines rundes Update. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin nicht im Markt für eine Apple Watch, weil ich seit Jahren keine mehr trage.
Ich war ja ganz gespannt, was halt mit der Ultra 2 jetzt passiert.
Gar nichts.
Ja, nicht viel auf jeden Fall. Also so gut wie nichts. Ja. Die Series 10 macht eigentlich schon einen sehr interessanten Eindruck. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich hier so ein Ultra Ich habe es ja oft genug schon erzählt im Podcast, ja, deswegen war ich auf die 2 jetzt ganz gespannt und bin da doch enttäuscht, was halt jetzt so die Änderungen betrifft. Andererseits muss man auch sagen, wir haben da einen Stand erreicht, da wird es halt schwierig, ja.
Das,
was willst du an den Uhren jetzt noch machen, außer Software?
Ich habe da ja eine besondere Theorie zu, dass die Ultra-Geschichte, also fassen wir das kurz mal zusammen, die Ultra 2 hat kein technisches Update bekommen. Sie hat eine neue Farbe bekommen, das ist Satin Black. Eine sehr schöne Farbe, gefällt mir sehr gut. Und besonders, wenn man jetzt diese farbenfrohen Armbänder hat, dieses International Orange und dann die schwarze Uhr, das sieht schon im Zusammenspiel, sieht das schon sehr schön aus. Oder auch eine andere sehr krasse Armbandfarbe, so ein Gelb oder so ein Blau in Kombination mit Schwarz, finde ich das schon sehr sexy. Ne? Und auch dieses neue Milanese-Armband, das Titan-Milanese-Armband in Kombination All in Black, das sieht schon sehr schön aus. Also alles in Schwarz, das weckt schon Interesse, sagen wir es mal so. Und die Theorie, die ich dazu habe, das wird wahrscheinlich immer so laufen, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich vermute, im nächsten Jahr kommt dann die Ultra 3, das wurde ja auch schon prognostiziert, und die Series 10 bekommt dann, oder die Series 11 bekommt dann weniger Updates, und man versucht immer so abwechselnd eine Uhr ein um das andere Jahr in Szene zu setzen, um sich nicht gegenseitig da in dem Segment die Butter vom Brot zu nehmen. Das ist meine Theorie, dass das absichtlich so gewählt worden ist, dass nicht das eine Uhr etwas im Schatten steht und die andere etwas im Spotlight steht. Das ist meine Theorie. Und was mir gerade noch aufgefallen ist, der Kollege von Arktis hatte recht, die Series 10 wird nur 1 Millimeter größer. Also seine Prognose war exakt die richtige Prognose. Das nur so am Rand. Das hatten wir in irgendeiner letzten Sendung angesprochen, dass der CEO von Arktis gesagt hat, es wird maximal nur 1 Millimeter groß, obwohl der die Gerüchteküche gesagt hat, sie kommt an die Größe der Ultra dran, weil die Ultra ist ja 49 Millimeter groß und da sind wir halt nicht dran gekommen. Ja, gut. Wenn ich mir nochmal eine Apple Watch zulegen würde, wäre es auch die Ultra, ich gebe es zu. Und dann die schwarze.
Ja. Ja, wie war das, wenn Geld keine Rolex spielt? Ja.
Ich halte sie immer noch für ein Produkt, was ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat mit 899 Euro. Finde ich jetzt nicht übertrieben. Also ich finde es okay. Also es gibt andere Apple-Produkte, die ein schlechteres Preis leisten.
Ich wollte eben schon sagen, es gibt andere oder marktbegleitende Produkte, die teurer sind, habe ich schon
gibt gedacht, es auch.
Von dir.
Gibt es auch teilweise, ja. Also
Leute, gibt es einige Angebote, die teilweise das Doppelte kosten.
Und ich meine, wenn du
im Apple dann allerdings auch das 7-fache an Akkulaufzeit, aber ob das dann auch den Preis dann wieder rechtfertigt, je nach wie gesagt.
Ja.
Ist ja auch immer die Frage der Anwendung, was willst du machen damit?
Und wenn
klar, wenn ich weiß, ich bin off-grid für eine Woche oder so, dann ist vielleicht die Apple Watch auch nicht unbedingt das Beste, beziehungsweise du musst mit so viel Powerbanks mit dir rumlaufen oder musst dir Gedanken machen, ja, dass es vielleicht dann, ob das dann, wie gesagt, das, ja.
Ja, ich meine, und wenn du im Apple-Ökosystem unterwegs bist, ist natürlich eine Apple Watch das die beste Wahl, finde ich.
Ja, es ist halt die Frage, was ist dein Anspruch, beziehungsweise willst du auch wirklich, oder nutzt du alle Funktionen, oder bietet dir die Watch alle Funktionen, die du halt haben willst von dem, oder von deiner Smartwatch? Weil es gibt, wie gesagt, auch von anderen, die halt auch mit dem iPhone zusammenarbeiten, klar nicht so wie jetzt ein Apple Watch, aber das haben wir ja dann in der Android-Welt genauso, ja, vor einigen Versionen waren ja auch die Samsung Galaxy Watches kompatibel mit dem iPhone.
Ja.
Aber halt auch nicht dann 100%. Mittlerweile hat sich die Frage ja auch wieder erledigt, also gerade im Smartwatch-Bereich, wenn du da halt auch wieder jetzt von Brandgeschichten sprichst, also wie zum Beispiel der Samsung Galaxy oder halt jetzt der Apple Watch, da bist du halt in dem System einfach drin. Ich kann auch keine Ultra, Also jetzt Samsung mit meinem iPhone verwenden oder halt die Ultra dann mit dem Samsung, also die Apple Ultra mit dem Samsung. Ja, diese Namensgebung, also dass man das so ähnlich machen muss, das, ja, egal. Also Samsung Ultra, ja, Apple Ultra,
ja, gut,
jeweils das, mit dem anderen Telefon, vergiss es.
Ja. Das war von Samsung natürlich strategisch so angelegt, ganz klar. Aber das Thema hatten wir auch schon besprochen und ja. Muss jetzt nicht unbedingt noch mal in die heutige Sendung Platz finden. Wir wollen ja Samsung nicht unnötig eine Bühne bieten. Kleiner Scherz am Rande. Was nicht gekommen ist, ist die Apple Watch Ultra SE, wollte ich gerade sagen.
Ja, eine Ultra SE, genau.
Neues Produkt. Nein, eine Apple Watch SE, eine aktuelle ist nicht gekommen. Da wurde ja auch prognostiziert, dass eine günstige Kunststoffversion kommen sollte.
Also nicht jetzt unbedingt schade wegen Kunststoff, aber schade, dass die halt kein Update bekommen hat, ja.
Kann ja alles noch passieren. Nächstes Jahr oder wann auch immer.
Genau, warten wir noch mal 12 Monate.
Ja, für alle diejenigen, die eine SE haben, die haben dann immer noch ein aktuelles Modell. Die können sich freuen oder auch nicht. Gut, ich würde sagen, schließen wir das Thema Uhren ab. Wir sind da jetzt mehr oder weniger eine halbe Stunde drauf rumgeritten und das ist genug, finde ich. gehen wir zu den AirPods 4. Das wurde ja auch meiner Meinung nach so auch prognostiziert aus der Gerüchteküche heraus, dass sie so kommen werden. Es gibt zwei Modelle, einmal mit ANC und einmal ohne ANC. Und hier hat Apple, das ist meine ganz persönliche Meinung, den ersten Fehler gemacht. Nicht, dass es zwei Modelle gibt, sondern die Modellbezeichnung ist für die Masse doch ein bisschen verwirrend. Ich finde, um es noch klarer herauszustellen, hätte man sie einmal AirPods SE nennen können, also die Grundversion, und einmal AirPods 4, wie es jetzt ist. Das wäre klarer zu unterscheiden gewesen, weil es ist ja nicht nur, dass sie sich durch ANC unterscheiden, weil sie unterscheiden sich auch vom Case. Das Case der kleineren ist nicht über Wireless Charging aufladbar, sondern nur über USB-C. Und die größeren, also mit ANC, haben zum Beispiel auch die Find My-Funktion inklusive dem Piepser oder dem Lautsprecher im Case, was die kleineren auch nicht haben. Das ist so kommunikationstechnisch so ein bisschen bei der Präsentation untergegangen. Weil es ist, wie gesagt, nicht nur die ANC-Funktion, die Geräte oder die das Gerät 50 Euro teurer macht, sondern auch diese beiden kleinen Features im Gehäuse. Und ja, was soll man zu sagen? Die haben einen H2-Chip, Bluetooth 5.3 an Bord. Und ich finde, das ist ein sehr solides Update geworden. Allerdings haben sie natürlich nicht diese ANC-Qualitäten, wie jetzt zum Beispiel komplett abgedichtete In-Ear-Systeme, also wie die AirPods Pro der zweiten Generation, liegt natürlich auch im Design des Produktes. Aber es gibt ganz viele Leute, inklusive meiner Person, die auf Dauer mit richtigen Stöpseln, mit richtigen Silikonstöpseln im Gehörgang nicht klarkommen. Und ich finde, deswegen haben sie wahrscheinlich einen sehr guten Mittelweg gefunden. Und wenn man sich das neue Stöpseldesign anschaut, das wurde ja auch überarbeitet, dann sieht man schon, dass sie auch mehr in Richtung Abdichtung hingehen und nicht mehr so ganz so locker sitzen. Also das neue Design ist deswegen auch wahrscheinlich verändert worden, dass man mehr auch den Gehörgang abdichtet, dass man auch eine gute ANC-Performance hinbekommt. Das ist auch das Produkt, was mich am meisten gefangen hat, sagen wir es mal so, von dem ganzen Event. Und das werde ich mir wahrscheinlich auch zulegen. Auch weil jetzt USB-C drinsteckt. Weil ich habe ja die der dritten Generation und die haben ja noch Lightning. Und das ist der einzige Fremdkörper in meinem Apple mit Lightning. Und das nervt halt ein bisschen. Also ja, mich nervt.
Die Version dann, die mit oder ohne?
Mit ANC, natürlich mit ANC, klar.
Haben die eigentlich ein kabelloses
Ladecase? Ja, nur die kleineren nicht. Hättest du mir eben zuhören müssen.
Ich habe nämlich auf der Seite eben versucht, mir das mal rauszusuchen. Mhm. Und MagSafe steht nur bei den Pros.
Nee, die haben auch ein Wireless-Ladecase, nur die ganz kleinen nicht.
Ja, dann müssen sie das vielleicht, entweder habe ich das auf der Seite dann irgendwie, weil wie gesagt, MagSafe steht nur bei den Pro-Sets dabei. Ja.
Und noch ein kleiner Fun-Fact, der heute rausgekommen ist oder der mir heute untergekommen ist, der Kupplungs- oder der Kopplungsknopf ist verschwunden und der ist jetzt ersetzt worden durch einen Gyrosensor. Das heißt, man tippt zweimal kräftig auf das Gehäuse und dann wird der Gyrosensor angeworfen und dadurch wird das Koppeln.
Sensor.
Ja. Und dadurch wird das Koppeln initiiert. Also auch eine nette und neue Idee.
Mal gucken, wie viele Leute das nicht rausfinden.
Ja. Aber wenn ich das schon weiß, dann weiß es doch jeder. Wenn es sich schon bis zu meinem kleinen Kuhdorf hier rumgesprochen hat, dann weiß das doch jeder.
So. Das brauchen sie von Tür zu Tür, haben sie erklärt, ne?
Der berittene Bote, der geht ja einmal am Tag, zweimal am Tag, morgens und abends, da kommt einer vorbei und dann verkündet er die frohen Apple-Botschaften.
Genau, zum Entzünden und zum Löschen der Gaslaternen, ne?
Genau, ja. Mhm. Das ist dann bei uns die Dorfdepesche, die dann verlesen wird, genau. Gut, kommen wir nach meiner Meinung zur größten Frechheit der ganzen Apple What? Keynote. Ja, das ist eine absolute Frechheit, was Apple da gemacht hat. Die AirPods Max wurden.
Ach so, ich habe schon gedacht, wir sind bei den iPhones.
Nein, so weit sind wir noch nicht. Da gibt es eigentlich gar nicht so viele Frechheiten. Das ist eigentlich noch im Rahmen bei den iPhones. Aber die AirPods Max haben sie geupdatet. Und was soll ich sagen? Es gab eigentlich gar kein Update. Es gab nur eine neue Konnektivität. Oder Konnektivitätsmöglichkeit oder eine andere, nicht eine neue, eine andere. Man hat jetzt einfach das Ding USB-C kompatibel gemacht und es gibt ein paar neue Farben. Und dafür jetzt auch noch Screentime zu verschwenden, das ist ja schon mal eine Frechheit, das hätten sie einfach silent-mäßig auf der Webseite ändern können, jetzt mit USB-C und gut wäre gewesen. Aber dass sie da noch nicht einmal den H2-Chip eingebaut haben, das ist ja die größte Frechheit. Und der zweite Punkt ist, der ja auch noch nicht so bekannt ist, die alten AirPods mit Lightning hatten ja die Möglichkeit, wenn man über ein spezielles Kabel verfügt hat, die Dinger mit dem Rechner über Kabel zu verbinden. Das Kabel kostet, glaube ich, 39 Euro bei Apple. Es heißt Lightning rein und Klinke raus. Und das ist ja auch für viele Leute interessant, die latenzfrei damit arbeiten wollen, also das Ding als Schnittding nehmen wollen oder für ein Monitoring oder was auch immer. Also für viele Leute kann es halt interessant sein, das Ding über Kabel zu connecten. Und laut offizieller Aussage von Apple, habe ich auch von jemandem, der bei einem Briefing war, ist es nicht möglich, die Dinger per USB-C zu USB-C an einen Rechner anzuschließen oder per Kabel zu verbinden, weil es die grundsätzliche Architektur nicht zulässt, die grundsätzliche Hardware-Architektur, weil sie haben ja nur den Connector geändert und nicht die innere Architektur des Produkts. Es ist ja immer noch ein H1-Chip verbaut und der lässt es produkttechnisch oder von der Produktarchitektur oder Chip-Architektur nicht zu, dass man eine Kabelverbindung eingeht.
Ja, aber du hast ja eben gesagt, das ging vorher, oder?
Ja, das war aber von Lightning auf Klinke. Das war eine andere Ansprache etc.
Nee, aber gibt es jetzt ein USB-C auf Klinke?
Nein, es ist nicht mit USB-C möglich. Das ist jedenfalls die Aussage, die mir jemand erzählt hat, der auf dem Briefing war.
Und da wird es garantiert Third Party was geben, weil wir haben sonst haben wir ja Klinker auf USB-C, alle bei anderen Produkten oder bei anderen.
Ja, die sind dann aber von der Architektur dafür ausgelegt und es war ein offizielles Statement angeblich von Apple. Ich gebe das jetzt nur so weiter.
Ja, das kann ja durchaus sein, dass wir irgendwo halt da wieder ein Digital Audio Converter oder irgendwas fehlt. Aber wie gesagt, da wird es wahrscheinlich ein Third Party Kabel geben, wo das integriert ist und dann haut er das.
Mag sein, aber dann wird dieses Kabel wahrscheinlich auch nicht so günstig sein, wenn da jetzt noch irgendwo Intelligenz drin hängt.
Wie gesagt, wer es braucht, der ist dann auch bereit, da
Fufi
oder so fürs Kabel zu bezahlen.
Ich gebe das nur weiter, was mir zugetragen worden ist. Ich habe es nicht getestet, ich werde mir auch die Dinger nicht kaufen, weil 5,79 mit einem veralteten H1-Chip, das ist nach meiner Meinung.
Mein Gott. Wie viele Leute wird das interessieren und was für ein Chip da drin ist? Es wundert mich eh, wie viele Leute das Ding generell gekauft haben.
Mich wundert überhaupt, dass Apple das Ding so halbherzig aktualisiert hat. Entweder hatten sie da keine Zeit mehr zu, so nach dem Motto, ach du Mist, wir haben ja noch diese alten AirPods. Ja,
Es war wahrscheinlich kein Apple-Team frei, was sich darum kümmern konnte.
Nein, das klingt jetzt so lustig, aber das meine ich ernsthaft. Ich vermute mal, die ganzen letzten Jahre hat die Apple Vision Pro sehr viel Personal gebunden und es ist allgemein im kompletten Sortiment nicht so viel Liebe reinfließen können. Das meine ich jetzt ernsthaft. Dann kommt halt sowas dabei raus, dass man diese AirPods Max so halbherzig updatet. 4 Jahre das gleiche Design und jetzt fällt denen ein, da drehen sie jetzt mal einen USB-C-Port rein. Also sorry, also bei aller Liebe, bei aller Freundschaft zu Apple, das ist scheiße. Aber okay. Aber alle, die jetzt noch so ein Ding haben mit Lightning, die können sich freuen, sie haben mehr oder weniger ein aktuelles Produkt bis auf den Anschluss. Gut, die AirPods Pro der zweiten Generation, die sind mehr oder weniger immer noch aktuell. Sie haben aber ein Software-Update bekommen, dass diese in ihr Systeme auch als Hörgerät benutzt werden können. Und es hat sich herausgestellt, dass sie mittlerweile auch eine Zulassung bekommen haben von der FDA. Also sie sind jetzt offiziell auch als Hörgerät zugelassen. Und das ist in einigen Ländern wahrscheinlich jetzt nicht so das Riesending, sage ich jetzt mal. Weil, ja, wie soll ich sagen, es gab auch viel Häme in Ostdeutschland. Ja, warum denn das jetzt und wozu und hast du nicht gesehen? Aber man muss das mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. In den Staaten ist das Gesundheitssystem ja nun mal ein ganz anderes. Und da kann sich nicht jeder Bürger einfach mal so ein Hörgerät leisten. Und ich glaube, in den Staaten wird das Ganze ganz anders angesehen als bei uns. Bei uns ist es mehr oder weniger möglich, an ein Hörgerät zu kommen. Natürlich, je mehr Technik man haben will, je besser das Hörgerät sein muss, je mehr muss man natürlich auch zuzahlen. Aber von der grundsätzlichen Grundausstattung bekommt man, sofern man krankenversichert ist, auch ein Hörgerät. Und in den Staaten sieht es halt aufgrund des nicht so optimalen Gesundheitssystems etwas anders aus. Und ich glaube, da wird so ein AirPods Pro als Hörgerät doch ganz anders gefeiert als bei uns. Das ist meine Theorie, die ich dazu habe. Oder?
Generell mit den Features, die sie gezeigt haben, ist es als Hörhilfe sehr interessant. Und wenn man überlegt, alleine, wo Hörhilfe, also wie gesagt, die als Hörhilfe, nicht jetzt als Kopfhörer oder als AirPods verkauft werden, sondern die im medizinischen Bereich als Hörhilfe oder Hörgerät verkauft werden, wo da die Preise liegen, da ist so ein AirPods Pro 2 eigentlich schon auch wieder ein Witz dagegen, ja. Beziehungsweise ein sehr günstiger Einstieg. Mhm. Und mit den Funktionen, die softwareseitig jetzt einfach da sind, ist das auf jeden Fall sehr willkommen und wird auch angenommen. Und wenn du da keinen Wert drauf legst, dass das Ding irgendwie unsichtbar bei dir im Ohr steckt, mein Gott, ja, dann warum nicht?
Ja, und es gibt ja auch Leute, die haben eine gewisse Scham, sage ich jetzt mal, ein klassisches Hörgerät zu verwenden. Aber so AirPods sind ja nun mal mittlerweile sozial anerkannt. Also ich sehe so viele Leute, die fast den ganzen Tag mit AirPods im Kopf oder in den Ohren umherlaufen. Und das ist jetzt schon mehr oder weniger ein normales Straßenbild geworden. Selbst bei uns auf dem Dorf sozusagen laufen sehr viele den ganzen Tag hier mit AirPods durch die Gegend. Obwohl ich das nicht nachvollziehen kann, ich mache das nicht, weil ich finde es auch nicht so gesundheitsfördernd, wenn man den ganzen Tag sein Ohr verschließt. Das ist meine Meinung. Aber okay, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist sozial auch akzeptiert, dass man da AirPods im Ohr drin stecken hat. Mittlerweile. Bei der ersten Generation gab es ja die Witze mit dem Zahnbürstenaufsatz. Warum stecken sich die Leute Zahnbürstenaufsätze in die Ohren? Das hat sich ja alles verändert und die Bauform hat sich auch verändert im Gegensatz zu früher etc. Aber ich finde halt auch sehr faszinierend, wie viel aus solchen alten, in Anführungsstrichen alten AirPods der zweiten Generation noch softwaretechnisch rausgeholt werden kann. Das ist immer wieder Wahnsinn, was mit Firmware-Updates mit relativ alter Hardware gemacht werden kann. Das heißt, alte Hardware ist ein H2-Chip drin. Apple verkauft ältere, versucht uns ältere Hardware als neu zu verkaufen. Nein, also schöne Sache, tolles Produkt. Generell, die AirPods-Reihe ist okay. Wie gesagt, man hätte eine andere Bezeichnung wählen können für die Vierer, um es deutlicher zu machen für die Kunden, aber okay. Ja, man auf hohem Niveau. So, und ich würde sagen, bevor wir in die iPhone-Geschichte einsteigen, lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Und das ist zum zweiten Mal die Firma Aizo. Und ich sage es mal vorne vorweg, es ist, wird kein klassischer Spot, weil es wird eine kleine Berichterstattung oder ein kleiner Feature-Beitrag. Ich denke, es gibt so viele tolle Informationen, die man über Aizo berichten kann und erzählen kann, die, wie ich ja schon im letzten Spot gesagt habe, die über die klassische Marketing-Kommunikation so nicht transportiert werden kann. Und heute sprechen wir mal über das große Thema nachhaltige Qualität und Wirtschaftlichkeit. Sprich, Langlebigkeit der Produkte. Und wenn mich jemand fragt, was ich als erstes mit der Firma oder mit der Marke Aizo in Verbindung bringe, was ich jetzt, wenn ich nur eine Sache sagen darf, dann ist das Langlebigkeit. Und das ist das, was ich auch seit Jahren aus eigener Erfahrung immer wieder festgestellt habe. Wenn ich Kunden betreue, wenn ich sehe, wie lange dort Aizo-Produkte im Einsatz sind und teilweise die Rechner ausgetauscht worden sind, aber die Displays immer noch im Einsatz sind. Das ist natürlich jetzt keine singuläre Erscheinung, die jetzt nur Aizo hat. Bei Aizo ist aber sehr ausgeprägt. Das heißt, Aizo-Produkte sind wirklich sehr lange im Einsatz. Ich habe teilweise Rechner ausgetauscht. Da sind die Aizos in der dritten oder vierten Generation im Einsatz, die Aizo-Displays, weil sich ja grundsätzlich, gerade auch im Business-Bereich, so schnell die Technologie nicht verändert. Wenn wir jetzt natürlich in den Gaming-Bereich gehen, ist das eine ganz andere Geschichte, weil da wechseln Technologien öfter oder da gibt es öfter neue Entwicklungen. Aber im Standard-Büro-Segment sind die Entwicklungen doch relativ slow unterwegs, sage ich jetzt mal. Da gibt es immer mal wieder Veränderungen etc. pp. Aber so Büro- und Office-Monitore haben doch einen relativ langsamen Entwicklungsfortschritt. Und selbst wenn es jetzt Entwicklungen nach vorne gibt, heißt es ja nicht, dass man trotzdem auch noch mit einem älteren Gerät weiterarbeiten kann. Also meine persönliche Meinung und Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, ist, dass Aizo-Produkte sehr, sehr lange im Einsatz sind. Das ist super für den Kunden, weil er wirtschaftlich gesehen da nicht immer investieren muss in den Bereich. Und das ist natürlich auch sehr nachhaltig. Weil langlebige Produktqualität schont die Umwelt und den Geldbeutel. Ganz klar, dass das beste Produkt ist, was nicht neu produziert werden muss, sondern was man halt weiterverwenden kann. Ressourcen halt lange weiter zu verwenden, schont im wahrsten Sinne des Wortes die Umwelt. Und das ist ja eine Nachhaltigkeitsgeschichte, die Aizo schon seit Jahrzehnten verfolgt. Also nicht nur aktuell, ich meine, ist ein aktuelles und wichtiges Zeitgeistthema Nachhaltigkeit, sondern das Thema, das verfolgt oder das geht Aizo ja schon seit Jahrzehnten nach, langlebige Produkte zu entwickeln. Und der zweite Punkt ist halt auch, also gibt 5 Jahre Garantie. Und das machen die nicht seit ein paar Jahren, sondern das machen die schon immer. Also ich habe das schon im Bereich der Röhrenmonitore gesehen, dass Aizo dort schon 5 Jahre Garantie gegeben hat. Und ich kenne die Marke Aizo auch nur so, dass sie 5 Jahre Garantie auf ihre Produkte geben. Dazu kommt noch, dass sie einen Vor-Ort-Austausch-Service anbieten. Also eine ganz unproblematische Art und Weise, sein Gerät auszutauschen im Falle eines Defektes, was bei Aizo sehr selten vorkommt. Also ich habe die Garantiefälle, die ich miterlebt habe, die kann ich an zwei Händen abzählen. Das ist relativ selten. Also die Dinger, das ist natürlich nur mein subjektiver Eindruck, den ich hatte, die laufen gut, die laufen vernünftig und erfahrungsgemäß ist dann so, wenn es mal dazu kommt, dass Geräte ausfallen, dann passiert das in den ersten ersten ein, zwei Monaten. Und wenn sie dann diese gewisse Zeit überschritten haben, dann laufen die wirklich stabil. Dann laufen die mehr oder weniger ein Leben lang. Also ich habe jetzt, ich habe letzte Woche über den ISO-Röhrenmonitor gesprochen, den ich hatte und den habe ich immer noch habe. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, den zu entsorgen. Und der steht bei mir im Keller. Und ich habe den einen Tag so einen Anfall an Nostalgie gehabt und habe den dann mal angeschlossen, musste natürlich ein bisschen adaptieren, mit dem Anschluss arbeiten. Und ich hatte schon so meine Bedenken, naja, wenn ich den jetzt einschalte, dann fliegen da mir so ein paar Elkos um die Ohren, so ein paar Elektrolytkondensatoren. Ist aber nicht passiert. Der hat zwar etwas länger gebraucht, um das Bild aufzubauen, um die Power auf die Röhre zu bringen, aber der funktioniert noch. Und das Ding stammt aus dem Jahre, glaube ich, 99, glaube schon aus dem Jahre 99, funktioniert noch einwandfrei. Natürlich ist es nicht mehr sinnvoll, mit einem Röhrenmonitor heutzutage zu arbeiten, aber ich wollte damit nur sagen, dass die Produktqualität sehr, sehr hochwertig ist und auch damit die Langlebigkeit. Dazu kommt noch, dass Ersatzteile im Regelfall bei ISO 5 Jahre nach Produktionsende eines Displays verfügbar ist. Das heißt, wenn jetzt ein Produkt End of Life ist, dann habe ich im Regelfall die Ersatzteillieferung oder die Ersatzteilsicherung 5 Jahre noch gesichert. Also auch, es lohnt sich auch generell oder in den meisten Fällen lohnt es sich auch noch, ein defektes Display nach den 5 Jahren der Garantie zu reparieren. So, kleiner Funfact, wir hatten ja 2016 ein Gewinnspiel mit ISO und 2 positive Punkte ist. Der Hörer hört uns immer noch. Er freut sich sehr, dass wir ISO als Werbepartner haben, also der es gewonnen hat, das Produkt. Und der Monitor funktioniert immer noch und ist immer noch im Einsatz. Er hat das Gerät innerhalb der Familie weitergegeben. Und selbst nach der langen Zeit funktioniert immer noch das Display. Also das ist doch Nachhaltigkeit ausgelebt. So, kommen wir nochmal zu den Punkten, wie gesagt, Nachhaltigkeit, was ich eben gesagt habe, und wie das zustande kommt, warum die Monitore so lange und so gut funktionieren. Das liegt in erster Linie daran, dass ISO auch wirklich Wert darauf legt, bei der Entwicklung Elektronik, Komponenten so auszuwählen, dass sie lange funktionieren und lange im Einsatz sein können. Das heißt, sie setzen auch schon bei der Auswahl der Komponenten darauf Wert, Komponenten zu wählen, also elektronische Komponenten zu wählen, die auf lange Zeit funktionieren. Und im weiteren Verlauf dieser ganzen Geschichte haben sie natürlich auch ein anspruchsvolles Verfahren, die Geräte auf Langzeit zu testen. Also sie simulieren die Einsätze, sie simulieren Langzeittests etc. Das sind also der größte Augenmerk liegt also, wie gesagt, bei der Auswahl der Komponenten und auch bei dem grundsätzlichen Produktdesign, wie der Monitor aufgebaut ist etc., Wärmeabführung und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt noch stundenlang drüber philosophieren, was man beachten muss bei so einem Produktdesign, dass es lange funktioniert. Und wie gesagt, das ist ein großer Augenmerk darauf. Des Weiteren kommen wir mal zum Thema Umwelt und Gestaltung des Gehäuses zum Beispiel. Bis zu 80% sind aus recyceltem Kunststoff. Also die Komponenten, das Granular, der Monitor gefertigt ist oder das Gehäuse vom Monitor gefertigt ist, ist bis zu 80% aus recycelten Materialien. Des Weiteren wird auf eine zusätzliche Oberflächenlackierung verzichtet. Spart Lacke und spart natürlich auch oder schont natürlich auch die Umwelt. Es gibt Marktbegleiter, die noch zusätzlich ihre Monitore lackieren. Der nächste Punkt ist, ISO setzt in den Werken auf 100% Strom aus erneuerbaren Energien, zumindest in den Werken in Japan. Kommen wir zum Thema Verpackung. Das ist ja auch so ein Thema, wo viele Marktbegleiter noch ein bisschen speziell unterwegs sind. Und ISO ist da einen radikalen Weg gegangen. ISO setzt auf speziell geformte Innenverpackungen aus Pappe. Kabel werden nicht mehr in Kunststofftüten verpackt, sondern in Papiertüten. Und sie gehen das wirklich auch konsequent durch. Ich habe ja hier ein Testgerät bekommen. Da kommen wir auch im Laufe unserer kleinen Berichterstattungsserie nochmal zu. Da werden wir ausführlich nochmal über das Gerät sprechen. Und dieses Gerät wurde mir natürlich per UPS geliefert, ganz klar. Und selbst die kleine Versandtasche, die außen auf dem Karton angebracht worden ist, wo der Lieferschein drin steckt etc., diese kleine Versandtasche ist aus Papier oder aus papierartigem Material. Also die leben das wirklich konsequent, das Ganze. Das kann man wirklich sehen. Das zieht sich also komplett durch und haben jetzt da nicht irgendwo einen Gedankenfehler drin und kleben da jetzt irgendwo noch eine Tasche aus Folie drauf. Also konsequent durchdacht das Ganze. Ja, zum Schluss noch ein Punkt, der mir persönlich auch immer wieder in den letzten Jahren aufgefallen ist. Selbst wenn jetzt diese Produkte sehr lange im Einsatz sind, gerade im großen Industrieumfeld, wo jetzt natürlich sehr viele Geräte ausgerollt worden sind, ist es natürlich auch der Fall, dass die dann nochmal in den Zweitmarkt reinkommen, also der Refurbished-Markt. Und wenn man da jetzt so Marktbegleiter vergleicht, you name it, wie sie alle heißen mögen, jeder kennt weitere Monitorhersteller oder Displayhersteller, da sieht man natürlich, dass diese Preise selbst nach kurzer Zeit sehr im Keller sind. Und bei ISO-Displays ist es so, dass ich immer wieder feststelle, dass der Wiederverkaufswert sehr, sehr hoch ist. Selbst wenn die Geräte sehr lange im Einsatz sind, wenn sie über 5 Jahre im Einsatz sind, stelle ich immer wieder fest, dass sie bei den Weitervermarktern, zum Beispiel bei GSD oder wie sie auch alle heißen, diese Geräte, die ISO-Displays, immer noch einen sehr, sehr hohen Wiederverkaufswert haben. Das ist wie bei Apple. Die Dinge haben auch, oder die Apple-Produkte haben auch immer einen sehr, sehr hohen Wiederverkaufswert. Das nur mal so als Vergleichspunkt, was mir, wie gesagt, in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen ist, dass da wirklich ein sehr hoher Wiederverkaufswert vorliegt. Tja, gut. Also das zum Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Marke ISO. Und ich denke, in dem nächsten Spot werden wir endlich über den Erfahrungsbericht sprechen, über das Produkt sprechen, was ich hier schon seit ein paar Wochen testen darf. Und für heute belassen wir das. Heute haben wir über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Und ich habe auch gemerkt, dass die Resonanz sehr, sehr positiv war aus der Hörerschaft heraus, dass wir ISO als Kooperationspartner haben. Und deswegen bedanken wir uns erstmal bei der Hörerschaft, dass das so positiv aufgenommen worden ist. Und in zweiter Linie bedanken wir uns bei der Firma ISO, dass sie uns so schön und nett und vor allen Dingen unkompliziert unterstützen und auch dass wir auch den Freiraum haben, dass wir unseren Werbespot so gestalten können, wie wir ihn gerade gestaltet haben. Also, recht herzlichen Dank an die Firma ISO und wir machen jetzt in der Sendung weiter.
Ja. Machen wir das?
Ja, oder bist du schon eingeschlafen?
Nein.
Okay.
Nein.
So, wir sind jetzt bei den iPhones angelangt. iPhone 16.
Das können wir ja schnell abhandeln.
Das könnte man. iPhone 16 und iPhone 16 Plus.
Schön, dass ihr da wart. Tschüss. Ja.
Also ich muss immer aufpassen, dass ich das Fazit nicht vorne vorweg nehme. Aber einen Satz doch vorne vorweg. Es gibt nach meiner Meinung dieses Jahr eine sehr, sehr, sehr große Annäherung zwischen der Pro-Version oder den Pro-Geräten und den Nicht-Pro-Geräten. Also wir sind jetzt wirklich sehr, sehr nah zusammen, bis auf ein paar Sachen, die einen durchaus ärgern könnten, aber dazu gleich mehr. A18 ist jetzt auch eingezogen. Also wir haben jetzt mehr oder weniger SoC-Gleichheit in den Produktkategorien. Bedeutet A18 Pro in den Pro-Geräten und den A18 in der Einstiegsvariante sozusagen, in den Standardgeräten. Weiterhin haben wir 6,1 Zoll und 6,7 Zoll. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir gerade beim Display sind. Immer noch 60 Hertz. What the fuck? Warum? Ist das noch zeitgemäß? Nein.
Warum nicht? Nur weil andere mehr, alle 90 oder 120 verbauen?
Also
für was brauchst du in einem iPhone mehr als 60 Hertz?
Ja gut, kommen wir jetzt zum Gegenpunkt. Wir haben ja gesehen, dass Apple auch gerade jetzt in der Einstiegsversion beworben hat, dass man AAA-Spiele dort spielen kann. Assassin's Creed läuft jetzt auf dem Standard-iPhone etc. Das ist ja schon mal eine Hausnummer, wenn das dort funktioniert, und das ist ja schon mal eine Ansage. Aber ist dann 60 Hertz im Gaming-Bereich, wenn man damit spielen möchte, noch okay? Ich meine nicht.
Ja, doch.
Meinst du?
Ja.
Also ich habe da eine ganz andere...
Wir haben gerade die Diskussion mit der PS5 Pro,
ja,
die ja letztendlich aber auch nur mit Trickserei auf stabile 60 FPS kommen soll, bei vielleicht 4K dann. Wobei, mein Gott, ohne Trickserei, also ohne AI, beziehungsweise PSSR heißt es ja, also die Sony-Lösung, also DSSL, PSSR, wie auch immer sich die einzelnen Softwarelösungen und Rendering-Techniken und Hochskalieren und Schönrechnen von Bildern, also nicht nativ, sondern wie gesagt softwareseitig geschönt, funktionieren soll oder genannt wird, wird er dann auch auf der PS5 Pro zum Einsatz kommen. Und wenn wir überlegen, wie viele Leute nach wie vor im Konsolenbereich 30 FPS rechtfertigen und sagen, das ist vollkommen ausreichend, oder die Spiele lassen sich damit sehr bequem spielen und man braucht nicht unbedingt 60. Was willst du da noch sagen? Weil selbst sogenannte Gamer 30 FPS noch verteidigen.
Ja, what the fuck? Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe es auch so, man muss sich ein wenig an den Markt orientieren, und es gibt schon extrem günstige Android,
ja, aber das ist,
für uns, die 120 Hertz.
Da sind wir aber jetzt wieder in einem Zeitalter angelangt, wo es nur um Tech-Specs geht. Ja? Und da waren wir ja mit dem iPhone eigentlich weg. Das, wie gesagt, das kommt aktuell leider alles wieder, ja, genauso mit Prozessor und Kerne und Performance und Dings-Mode und was weiß ich und Grafik, GPU-Kerne, Raytracing. Das sind alles jetzt wieder so Sachen, die kommen jetzt gerade wieder zurück, ja, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen mit habe, weil wir eigentlich einen Punkt erreicht hatten, wo es halt eben nicht um Spezifikationen geht. Wie gesagt, jetzt sind wir gerade auch wegen Apple Intelligence ja wieder bei der RAM-Diskussion aufgetaucht oder angekommen. Und wie gesagt, das ist, ja, finde ich, schwierig. Und auch die Hertz, oder gerade auch wie Apple es ja implementiert, ja, mit den Hertz, du wirst oft sowieso auch keine 60 Hertz haben auf dem Display.
Aber ich bin der Meinung, dass man das merkt. Also es gibt natürlich eine Personengruppe, die das nicht merkt, die dafür nicht empfänglich ist. Aber ich habe es gesehen, wie ich auf das iPad Pro umgestiegen bin. Und das hat ja 120 Hertz Pro Motion. Und das merkst du beim Scrollen. Ja. Also ich merke es zum Beispiel. Es gibt Leute, die dafür nicht empfänglich sind, die das nicht feststellen. Ich merke das aber. Und
du merkst das auch bei jedem Android-Phone mit einem oder mit mehr als 60. Und wo es trotzdem noch stottert.
Ja, aber wie gesagt, also ich persönlich finde 60 Hertz nicht mehr als zeitgemäß, und da hätte man doch aufschließen können.
Es ist eine berechtigte Frage in Bezug auf den Preis.
Ja, und
wenn man schon Premium-Preise verlangt für ein iPhone, beziehungsweise wenn man schon Premium für ein iPhone bezahlt, oder aber wie gesagt, iPhone generell halt ein höherpreisiges Smartphone ist, warum hat man da drin 60? Wobei man da auch wieder das Komplettpaket sehen muss. Die Displays an sich gehören mit zu den besseren Displays,
klar,
die du bekommen kannst. In dem Fall halt mit 60, und ich finde, passt. Ich bräuchte auch nicht unbedingt 120 jetzt im Pro. Macht halt das Pro auch wieder zum Pro, wenn es 120 hat. Okay. Aber im Smartphone auch, wie gesagt, bei den Spielen mehr als 60, vor allem auch bei der Auflösung. Und mit den Features, die sie haben, das ist vollkommen okay.
Das ist, okay, da kann man drüber diskutieren. Ich sehe das ein bisschen anders, und es gibt auch viele Kollegen, die das ein bisschen anders sehen. Es schmälert doch so ein bisschen das Gesamtpaket, weil in vielen Bereichen ist das wirklich ein hervorragendes Telefon, und bei der Herzzahl.
Das Display ist trotzdem hervorragend.
Ja, aber na gut. Kann man lange drüber diskutieren.
Wie gesagt, man kann sagen, ein Telefon für das Geld, 60, okay. klar, ja. Kann man machen, weil du kriegst Android-Phones mit mehr für weniger, wobei ich da den Displays da zum Großteil die Qualität absprechen würde, die halt einfach das 60 Hertz Display von Apple hat in den 16 Modellen oder
das,
generell auch in
das 15 kann sein, Modellen, ja, das ist den klar. Modellen
vorher. Aber mein Gott, das ist ein Smartphone. Auch wenn du es zum Spielen benutzt, guck mal, wie das aussieht mit FPS, ja, auf einer Switch. Oder teilweise auch auf dem Steam Deck.
Na gut, bei der Switch. Ja, Switch ist leistungstechnisch auch noch vom Prozessor noch weit unter dem iPhone. Gerade unter dem aktuellen iPhone, das muss man auch dazu sagen. Und da laufen natürlich nicht so High-End-Games auf der Switch, wie jetzt auf dem iPhone abbildbar sind.
Ja, ja, dann guck das Steam Deck an.
Ja. Gut, also ich finde, das passt nicht so in das Gesamtgefüge von dem Gerät. Das ist so ein Faktor. Natürlich muss man dazu sagen, das werden die meisten Leute gar nicht merken oder für die Leute, wo das Gerät adressiert ist.
Für jemanden, ja. Wo das ein Totschlagargument ist,
der kauft sich ein Pro.
Das Pro.
Ja, das ist richtig. Ja,
ob er sich das leisten kann, wieder ist die andere Frage.
Ja.
Oder leisten will oder für dieses Feature halt bereit ist, den Aufpreis zu zahlen. Das ist halt die Frage. Aber es gibt auch ein Angebot für denjenigen, der da halt Wert drauf legt. Klar kann man, wie ich es eben auch schon angesprochen hatte, sagen, bei dem Preisgefüge, ja, macht mir das Bauchschmerzen, alleine schon von den Spezifikationen her. Da sollte mehr drin sein als 60. Okay, kann ich verstehen. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist ja kein Scheiß-Display.
Oder das habe ich ja nicht behauptet.
Das macht das Gerät ja auch nicht kaputt, weil es 60 jetzt nur hat.
Aber es ist das Gesamtgefüge passt nicht so. Das ist meine Meinung.
Oh, das Gesamtpaket passt meiner Meinung nach sehr gut. Ja,
ja, bis auf das Display oder die Wiederholfrequenz.
Nee, das Gesamtpaket passt für mich sehr gut. Das ist ein fantastisches Display. Nee, aber es ist ein sehr gutes Paket, was du da kriegst, auch mit diesem Display. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, für so viel Geld erwarte ich was anderes, okay. Nur dann muss man sich überlegen, ja, inwieweit, beziehungsweise es gibt keine Alternative dazu.
Es wenn gibt nur das iPhone Pro, willst, das Einzige.
Ja, nee, aber wenn du ein iPhone willst in der Preisklasse, gibt es keine Alternative dazu, weil wir haben halt nur Apple, die iPhones bauen.
Das ist zweifellos richtig. Das hast du ganz treffend erkannt, da hast du recht. Das ist wohl wahr.
Ja.
Gut, das sieht ja auch jeder anders. Es gibt die Fraktion, die das vollkommen okay findet, die gibt es auch. Und es gibt die Fraktion, die das nicht so okay findet. Ich finde es eher nicht so okay. Aber okay, immerhin haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir die Refresh Rate runterfahren können bis auf, oder die Helligkeit, nicht Refresh Rate. Die Refresh Rate hat da gar nichts mit zu tun, da erzähle ich wieder Quatsch. Die Nits-Zahl, die Helligkeit, bis runterfahren können bis auf einen Nits. Das ist auch schon mal okay, hat sich auch verbessert. Und jetzt haben wir auch den Action-Button, der runtergetropft ist aus der Pro-Welt. Das war ja vorauszusehen, haben auch viele gesagt. Und wir haben noch einen Button dazu bekommen, den haben wir allerdings auch in der Pro-Version dazu bekommen. Also wir haben gleich zwei neue Buttons im Standard-iPhone dazu bekommen. Wenn das kein guter Deal ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, ist so. Da sollte sich die Autoindustrie mal ein Beispiel dran nehmen. Zurück zu physischen Knöpfen. Es ist doch so, das ist nicht der schlechteste Weg. Also gerade im Cockpit wünsche ich mir wieder mehr physische Knöpfe. Nehmt euch ein Beispiel an Apple.
Ja, gerade mit den Knöpfen haben wir jetzt ja auch wieder eine Diskussion, ja, wo einige gesagt haben, zuerst streichen sie alle Knöpfe, ja, mit Anspielung auf den Home-Button. Und jetzt bringen sie die Knöpfe wieder zurück. Oder bringen wieder mehr Knöpfe zurück ins iPhone. Wo ich auch gedacht habe, Freunde, wer fängt jetzt hier wieder an, über den Home-Button irgendwie zu weinen? Klar gibt es Leute, die alleine auch schon aufgrund von Beeinträchtigungen vielleicht dem Button nachweinen, beziehungsweise das für sie ein Grund ist, nach wie vor halt zum SE zu greifen. oder die lange halt dann zum SE gegriffen haben, bis aufgrund des physisch, der war in den letzten Modellen auch nicht mehr ein richtiger Knopf zum Drücken, sondern es war nur noch ein haptisches Feedback, was du da hattest, aber du hattest den Knopf, du hattest Touch-ID in dem Gerät. Kann man nachweinen, ja, aber ich denke, wir sind mittlerweile dank oder seit dem iPhone 10 auf jeden Fall alleine schon, was die Displaygröße und Gehäuse betrifft, eigentlich besser aufgestellt ohne den Home-Button. Mhm. Das zeigt ja auch eindeutig der Markt. Ja. Mhm. Wenn noch ein Markt da wäre, hätten wir da im Android-Bereich da auch noch Geräte da, die halt so sind, ja, wobei da die ganzen, zumindest mal im Flagship-Bereich, oder nicht nur, aber darüber hinaus, ja, der Flagship-Bereich, ist den Weg gegangen, ja, Button weg und Ende, also den Home-Button im Prinzip weg, nur Display, warum hat dann Apple den Home-Button? Das sind alles so Fragen, ich frage mich, wie die Leute auf so Ideen kommen, oder aber auch jetzt die Frage, warum ist in diesem Kamera-Control-Button, nennt er sich, glaube ich, ne?
Also Button habe ich dazu geschrieben, jetzt, offiziell heißt es nur Kamera-Control, Apple nennt die Kamera nicht
Control,
Button.
Warum ist da kein Touch-ID drin?
Ja, hätte sich
Freunde,
angeboten.
Wieso? Nein, wir haben Face-ID. Was willst du da jetzt noch Touch-ID? Face-ID ist die wesentlich bessere Lösung.
Technologisch gesehen ist es die bessere Lösung. Es gibt ja Geräte, die das in den Button bekommen haben aus der iPad-Welt. Die haben ja, das reinbekommen. Es hat aber andere Gründe. Und das wünscht man sich als Alternativ-Authentifizierungsmöglichkeit ja in die iPhones rein. Okay. Die Diskussion habe ich auch mitbekommen. Kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Hätte nach meiner Meinung auch das Gerät nur noch unnötig teurer gemacht.
Das kann ich noch eher nachvollziehen als, wie gesagt, die Rumheulerei ja wegen dem Homebutton.
Ja, ich vermisse auch den Homebutton nicht. Also seit dem ersten Mal, dass ich keinen Homebutton mehr hatte, also im iPhone 10, habe ich ihn, das hat ein, zwei Tage gedauert, bis ich mich umgewöhnt habe und dann war alles okay. Also das war ein ganz guter Umstieg und auch eine gute Alternative. Da habe ich keinerlei Probleme mit gehabt. Ne? Ja, ich kann, wie du das eben schon richtig gesagt hast, es gibt Leute mit Beeinträchtigung, die das wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das Ganze zu ändern auf diese Nicht-Home-Button-Geschichte. Da kann ich das verstehen. Aber es gibt natürlich auch Kompensierungsmöglichkeiten über Bedienungshilfen, das etwas zu kompensieren, das Ganze. Aber okay, das ist nochmal ein ganz anderer Diskussionspunkt. Aber es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeiten gibt, das zu kompensieren. Da wird ja was von Apple angeboten in Form von Software-Bedienungshilfen.
Genau.
Aber lass uns zurückkommen zu dem wirklich durchgehend neuen Button, also zur Kamerakontrolle, zur Kamerasteuerung, wie es in Deutsch heißt. Der ist ja in beiden Kategorien dazugekommen, in der Standard- und in der Pro-Version. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, jo, das ist das, was mich eigentlich so ein bisschen an einem Telefon reizt oder am Smartphone jetzt reizt. Hätte ich jetzt nicht so ein relativ aktuelles Gerät, dann wäre ich schon in Versuchung geführt, irgendwo umzusteigen. Aber vom 15 Plus auf was anderes umzusteigen, ist nach meiner Meinung für mich nicht sinnvoll. Sagen wir es mal so. Den ersten Gedanken, den ich dabei gehabt habe, wo ich das gesehen habe, wo sie das gezeigt haben, habe ich gedacht, die Notch ist zurück. Weil es öffnet sich ja so ein kleines Menü unterhalb von dem physischen Button, in Anführungsstrichen, im Display. Das sah schon so ein bisschen aus wie eine Notch. Und da kann man dann ja durchwischen und man kann dann einige Sachen auslösen. Und man hat ja dann auch die Möglichkeit, was erst im Laufe des Jahres noch dazu kommt, dass man einen zweistufigen Button hat. Also leichtes Drücken, fokussieren und tiefes Drücken dann auslösen. Also auch eine Bedienungsmöglichkeit, die im Standard-Kamerabereich ja seit Jahren etabliert ist. Ja, das ist eine Funktionsweise, die jeder kennt, der mit normalen Kameras, in Anführungsstrichen, arbeitet. Und wenn man sich das alles so anschaut, bin ich doch der Meinung, dass das doch eine relativ komplexe Geschichte ist, die man erstmal durchdrungen haben muss. Und ich hoffe mal, dass dieses Bediensystem und diese Möglichkeiten, die dort geboten werden, auch sich etablieren und auch bei der Kundschaft ankommen. weil nicht, dass das die Touchbar 2.0 wird, in Anführungsstrichen. Dass wir irgendwann das nicht mehr sehen werden, weil es von den Kunden nicht angenommen wird.
Es wird definitiv von allen angenommen werden, die sich ein bisschen ernsthafter mit Fotografie beschäftigen, also entweder schon beschäftigen, die viel fotografieren mit dem Telefon oder die sich halt mit dem Thema generell mehr beschäftigen wollen. Mhm. Das sind alles Funktionen, die wirklich Sinn machen in der Bedienung der Kamera-App. Mhm. Und noch viel mehr das Smartphone, in dem Fall das iPhone, in die Richtung Kamera einfach bringen.
Klar.
Wo es nach wie vor auch mit dem, was sie alles vorgestellt haben, gerade auch im Pro wieder mit dem Kamerasystem, fehlt es da in dem Bereich einfach, ohne auf Third-Party-Zubehör auszuweichen, was jetzt die nicht unbedingt die Kameraqualität, aber da einfach das Linsenverhalten beziehungsweise das Objektivverhalten betrifft, ja. Mhm. Da hängt das Smartphone generell, egal welcher Hersteller, welcher Anbieter, welche Lösungen du hast und welche Werbeversprechen mit 100-fach Zoom etc., da fehlt es einfach den Smartphones noch im Vergleich zu herkömmlichen Kameras. Sei es jetzt im Pocket-Bereich, sei es jetzt im ernsthaften Anwendungs- oder im professionellen Bereich, da fehlt es einfach. Klar gibt es Third-Party-Lösungen, was jetzt Cases und Adaptersysteme oder auch spezielle Linsen für Smartphones oder für das iPhone betrifft, gibt es da Third-Party-Lösungen, aber out of the box ist da noch ein bisschen wenig da. Es wird besser, es ist auch jetzt wieder besser geworden, aber da fehlt immer noch ein bisschen was. Aber auch da, wie gesagt, Bediensysteme bzw. Software macht sehr viel aus und es ist ja auch was, was durchaus gefordert wird. Auch da wieder, wir hatten ja gerade mit dem Kamera-Button, was ja im Vorfeld so die Gerüchte waren, ja viel Berichterstattung dafür und da ja auch viel Häme wieder aus dem Android-Bereich, ja, das gibt es bei uns schon seit, keine Ahnung, dem Xperia, bla bla bla. Aber auch da schön zu sehen gewesen, dass wir jetzt vieles, was wir gesehen haben, in der Vorstellung vorher in den Gerüchten nicht hatten.
Genau. Und gerade auch nicht halt auch was, in den Standardversionen. Ja. Das war nie in der Diskussion, dass das in die Standardversion mit reinkommt. Muss man dazu
sagen. Und das ist halt, wie gesagt, schön zu sehen, wie Apple sich das halt vorstellt. Und wie sie das softwareseitig umsetzen. Ich hoffe, dass das alles halt für Third-Party-Apps oder Entwickler halt auch so zugänglich sein wird. Weil ich denke mal, da wird es auch Ideen geben, die über das, was Apple gezeigt hat, hinausgehen.
Ja.
Inwieweit die dann sinnvoll sind, ist eine andere Frage. Aber das, wie gesagt, ist ja die Frage, was dann einfach auch API-mäßig da geht und was wir da erwarten können. Ich hoffe, da wird es einiges geben in dem Bereich. Aber das, was Apple gezeigt hat, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, das 16er wird jetzt kein Gerät sein, auf das ich jetzt upgrade. Aber ich freue mich schon auf das 17er, was da alles möglich sein wird. Und vor allem, was bis dahin vielleicht dann auch an Funktionen bei uns verfügbar sein wird, die das Ganze dann nochmal interessanter machen. Also alles, was jetzt hier Apple gezeigt hatte in Bezug auf die ganzen Software-Sachen im Kamerabereich, im Thema AI, was man halt heutzutage so AI zuordnet, ja. Dann im 17er hoffentlich dann verfügbar sein wird, beziehungsweise eventuell auch zu Lebzeiten des 16er noch kommen wird. Das müssen wir jetzt einfach mal abwarten, aber
naja, Thema AI, da mache ich mir im Moment für Deutschland keine Illusion. Das haben wir ja auch auf der Keynote gesehen. Ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern, als wir uns das alle vorstellen. Und
das bleibt abzuwarten.
Ja, also ich glaube, nächstes Jahr wird das noch nichts werden. Ich vermute ich mal nicht. Also das ist meine Prognose. Es gibt ja sogar Schwarzmaler, die sagen, das wird 2 bis 3 Jahre dauern, bis das bei uns in Deutschland auftaucht. So lange glaube ich nicht, aber meine Prognose ist 2026. Ist meine Prognose.
Boah, aber okay. Warten wir es mal ab. Das wäre ja dann immer noch 17, also von daher.
Ja, ja, klar. Aber ich sag mal so, es gibt nach meiner Meinung jetzt keinen großen Druck, wenn man jetzt auf Apple Intelligence setzen möchte, auf die Geräte abzudaten, nach dem Motto, dass ich ein zukunftssicheres Gerät habe, da kann man auch noch locker bis zum 17er warten. Es sei denn, man möchte natürlich die Funktionalität der Kamerageschichte haben, des Kamerabuttons, sage ich jetzt mal, dann macht das, ergibt das Sinn. Aber wenn ich jetzt ein zukunftssicheres Gerät haben will, dann kann man auch noch locker bis zum 17er warten, weil ich denke, erst dann wird es auch bei uns überhaupt mit Apple Intelligence was werden. Meine Prognose. Und es gab auch viele Fehlinterpretationen bezüglich der Ankündigung aus der Keynote heraus, weil ja dort auch stand Spanisch, Französisch, UK, Englisch. Das bedeutet nicht die landesspezifische Geschichte, die geografische Geschichte. Das bedeutet nur, dass die Sprache verfügbar ist, weil Spanisch spricht man nicht nur in Spanien, sondern in ganz, 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 ganz vielen anderen Ländern dieser Welt. Und Französisch spricht man zum Beispiel auch in Kanada oder in Teilen von Kanada. Also das hat nichts damit zu tun. In der Schweiz auch, genau. Ich habe mal so nachgeschaut, ich glaube, Französisch spricht man in 29 verschiedenen Ländern dieser Welt. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir das in Frankreich oder in Spanien sehen werden. Das nochmal so zur Anmerkung. Ja. Aber lass uns nochmal kurz zur Camera-Control-Geschichte zurückkommen. Es ist ja eine Funktion oder es ist ja eine Bedienungsmöglichkeit, bis auf, wie gesagt, die zweistufige Taste, die man eigentlich auch komplett über das normale Menü erreichen kann. Es gibt, glaube ich, keine weitere Funktion, außer, wie gesagt, die zweistufige Taste, die man auch nicht über das Menü erreichen kann. Es ist halt nur eine andere Bedienungsform und eine Bedienungsdarreichungsform oder eine Möglichkeit, das Gerät anderweitig zu bedienen. Und das hoffe ich, dass das dann auch etwas praktikabler ist. Und dass sich das auch bei vielen Leuten im Alltag so etablieren wird. Aber gut, das wird man sehen.
Das denke ich mal, wird sehr gut angenommen, ja. Und wie gesagt, bringt das Smartphone halt noch mal näher in die Richtung,
Kamera-Richtung,
halt, Point and Shoot auf jeden Fall.
Genau.
Wobei wir da ja auch gesehen haben, die letzten Jahre, gerade in diesem Bereich sind Smartphones, also nicht nur das iPhone, sind Smartphones generell die dominierende Macht geworden.
Ja.
Alleine schon aus dem Faktor, du hast dein Telefon ja in der Regel immer dabei. Du
kannst
immer ein Bild machen, vor allem auch dank der sozialen Netzwerke, sei es jetzt Facebook, Instagram, TikTok. Du bist da angebunden und musst nicht den Umweg über deinen Rechner gehen, sondern kannst direkt mobil von deinem Smartphone aus posten und die Welt beglücken, beziehungsweise Aufnahmen mit deiner Familie und Freunden teilen.
Ja.
Sei es jetzt über WhatsApp oder wie gesagt über ein soziales Netzwerk, Facebook, ja, egal. Kannst du das halt direkt machen im Moment und das kriegst du auch mit einer WLAN-fähigen Kamera, beziehungsweise ist es wieder mehr Aufwand, auch wenn du eine WLAN-fähige Kamera hast, die Bilder erst über das Smartphone, beziehungsweise über die Mobilfunkanbindung deines Smartphones dann oder halt zu Hause im WLAN halt hochzuladen. Egal, wie viel besser die Qualität, gerade objektivseitig dann ist. Und ich will da noch nicht mal unbedingt jetzt sagen, dass die Bildqualität out of the box über den Umweg ins Internet dann letztendlich noch besser ist, je nachdem welchen Service du nutzt, als jetzt unbedingt von deinem iPhone raus. Da macht es dann halt wirklich eventuell das Objektiv dann noch, weil in Bezug auf Nachbearbeitung müsste es sowieso wieder übers Telefon gehen. Du kannst zwar auch on Kamera einiges machen, aber mein Gott, sagen wir mal auch, ja, die Bedienungsfreundlichkeit. Nach wie vor ist in dem Bereich auch da das Smartphone um Welten voraus. Plus die Möglichkeiten, die du einfach mit Apps hast.
Klar, ich meine, es gibt so einen abgedroschenen Spruch, aber er hat ja immer noch Bestand und der ist immer noch wahr. Die beste Kamera ist immer die, die du dabei hast. Und das iPhone hast du eigentlich im Normalfall immer dabei. Oder generell das Smartphone. Bezieht sich ja auf alle Smartphones,
ja, ist ja nicht nur das iPhone. Aber selbst, wie gesagt, gehen wir zurück zu den Anfängen, ja. Als das iPhone wirklich noch das erste iPhone, ja, oder die ersten Smartphones generell, selbst da hast du gesehen an Plattformen auch wie Flickr damals noch, dass da die Anzahl der geposteten Bilder da sprunghaft angestiegen ist. Das Smartphone hat so schnell da Anteile erobert, weil, wie gesagt, du hast das Ding immer dabei.
Oder Instagram in der ursprünglichen Ausprägung, wie es mal gedacht war. Ne, das gab es ja halt zum Beginn an nur auf iOS. Das ist ja erst später in die Android-Welt reingekommen, etc. Ja, das war ja auch so, wie sich Instagram momentan entwickelt hat, war es ja eigentlich im Ursprungscharakter nie gedacht. Das war ja eine ganz andere Idee, die hinter Instagram stand. Ne? Na gut. Sei es drum, das ist einer der Punkte, der mich sehr an den aktuellen iPhones reizt, diese Camera-Control-Geschichte, das finde ich sehr interessant. Und anzumerken ist noch ein Punkt, der nicht so ganz unwichtig ist, dass wenn man da ein Case rumpacken will, dass man im Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal hat bei den Original-Apple-Cases, dass nämlich die Apple-Cases ein Saphirglas über den Camera Control Button ziehen sozusagen und den Button damit schützen, und durch dieses Saphirglas werden quasi die Interaktion oder die Interaktion mit dem Button weitergeleitet. Die bisherigen Third-Party-Hüllen, die ich gesehen habe, und das sind, glaube ich, alle Hüllen, die es derzeit am Markt gibt, die ich gesehen habe, weil ich so ziemlich alle im Presseverteiler drin habe oder die mich im Presseverteiler drin haben, die haben einfach nur eine ganz plumpe Aussparung und haben noch nicht die Implementierung von Saphirglas. Ich weiß nicht, ob das patenttechnisch geschützt ist von Apple. Ich weiß nicht, ob man das schützen kann. Oder dass es im Moment schlichtweg noch keine Third-Party-Lösungen gibt mit dieser Saphirglas-Geschichte. Also im Moment hat Apple noch dort die bessere technische Lösung, nach meiner Meinung. Wird sich aber hoffentlich ändern. Ja.
Da ist ausgehend davon, ja.
Gut, der zweite Punkt, der mich auch freut: alle Geräte haben Wi-Fi 7 an Bord. Nicht nur die Premium-Produkte, sondern auch die Einstiegsvarianten. Also man sieht auch, dass, wie gesagt, die Geräte sehr nah aneinander dran sind. Also bei der 16er-Generation, wie ich das eben schon erwähnt habe, haben wir wirklich eine sehr, sehr starke Feature-Abdeckung oder eine Feature-Gleichheit sozusagen. Zum Thema MagSafe gab es auch noch eine interessante Erneuerung, obwohl, naja, MagSafe lädt jetzt mit 25 Watt. Und während QI2 oder der QI2-Standard immer noch auf 15 Watt unterwegs ist, da gibt es auch nach meiner Meinung keine Aktualisierung. Und da versucht sich Apple mit dem eigenen, hauseigenen Standard wieder von dem plattformübergreifenden Standard, den sie ja auch unterstützen, logischerweise, wieder ein wenig abzuheben. Und somit die ganzen Apple-Nutzer natürlich nicht mit einem süßen Druck dazu zu zwingen, doch auf die original MagSafe-zertifizierten Produkte zu setzen und nicht auf QI2-Standardprodukte zu setzen. Wobei die QI2-Produkte wesentlich günstiger sind, weil da halt keine Zertifizierungsgebühren drauf liegen oder Lizenzkosten drauf liegen. Aber man natürlich mit 10 Watt mehr Ladeleistung schon gewillt ist, den MagSafe einzusetzen.
Aber was kann denn Qi standardmäßig maximal?
15 Watt.
Ja, generell der Standard. Ja, okay, dann geht's Apple wahrscheinlich mit dem Standard wieder nicht schnell genug.
Ja. Sie wollen einfach die Leute dazu, in Anführungsstrichen, mit süßen
Druck. Nee, wenn der Qi-Standard nicht mehr als 15 vorsieht, kann da Apple ja nichts dran ändern. Die können ja nur an ihrem eigenen Saft.
Apple hat QI2 mitentwickelt. Also von daher.
Ja, das ja, aber wie gesagt, Technik entwickelt sich ja weiter. Ich denke mal, dass der Qi-Standard da auch dem irgendwann halt da auch wegwachsen wird.
Wird man sehen. Also ich spreche ja auch nur von der aktuellen Standard-Situation, die wir jetzt haben. Ne?
Nur wir haben es ja auch bei USB-C, beziehungsweise generell beim USB-Konsortium ja auch gesehen, da hat Apple ja auch die Finger drin. Aber warum wir Lightning hatten, war ja mit unter anderem der Fall, dass halt USB nicht schnell genug sich auf ein kleineres oder ein einfacheres Steckerformat einigen konnte. Und dann kam Lightning. Ja. Jetzt haben wir es halt im Qi-Standard. Wenn Apple sagen kann, wir können aber MagSafe mit 25 machen und bis Qi soweit ist, beziehungsweise wir da neue Standards kriegen und sich das im Markt durchsetzt, dauert es halt uns zu lange, dann machen wir halt MagSafe schneller. mein Gott, das ist ihr Ding, das können sie machen, wie sie Lust haben.
Ja, ja, klar.
Solange
klar.
sie ja die Kompatibilität beibehalten.
Das ist vorgegangen.
Und weiterhin da halt auch mitarbeiten, ja. ist ja alles okay. Hm. Dann klar. dreht sich Apple halt nur ein bisschen schneller.
Ja. Ist ja auch jetzt nicht schlimm. Ist nur ganz interessant zu sehen, wie Apple sich da
es wäre schlimmer, wenn sie gesagt hätten, wir droppen dann einfach alles.
Nee, das wäre sehr schlimm, aber nein. Aufgrund dessen, dass es ja auch, ich sag mal, es ist auch schon sehr sinnvoll, dass man auch einen plattformübergreifenden Standard unterstützt. Mhm. Aufgrund dessen, dass man ja mit der EU so ein paar Kleinigkeiten hat, in Anführungsstrichen so ein paar kleine Probleme hat, denke ich, tun sie sich da ganz, ganz gut mit, auch QI2 zu unterstützen.
Ja, wobei ich glaube, da gibt es gar nicht mal so die Probleme, weil sie ja USB-C und G weiter unterstützen. Ich glaube G, oder? QI.
G? QI? G, ich sage immer G, ja.
Ja. Das ist, glaube ich, also das wäre jetzt weniger das Problem. Ja. Wie gesagt, USB-C haben wir ja auch noch. Wäre Wireless die einzige Möglichkeit und die einzige auch MagSafe und da halt auch wieder, wie gesagt, dann halt nur zertifizierte Produkte, da hätten wir wahrscheinlich eher ein Problem. Aber wir haben ja,
USB-C, ja, klar. Also von daher. Und der zweite Punkt bezüglich kabelgebundener Ladegeschichte. Alle iPhone 16 Modelle unterstützen 45 Watt Schnellladung via USB-C-Kabel. Natürlich muss das Netzteil das leistungstechnisch auch können. Ja. Aber das ist
und
ja
das
logisch.
Kabel? Achtung, Kabel auch?
Ja, okay, das auch.
Irgendwelche Billig-Kabels, die nichts können außer laden, muss man aufpassen.
Ja.
Ja, ob die das dann auch noch können. Aber ja, das ist halt die Krux am USB-C-Standard. Du hast einen Stecker, aber auf dem Kabel muss nicht immer alles drauf sein. Ja.
Aber kann viel passieren auf dem Kabel, das ist korrekt, ja. Aber das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf, sonst kommen wir gar nicht weiter mit unserer Sendung.
Nee, aber zuletzt gab es da auch wieder Diskussionen, auch gerade online, ja, wo ich dann auch gedacht habe, ja, einheitlicher Stecker heißt nicht einheitlicher Standard im Kabel.
Das ist korrekt.
Oder auch am Stecker, beziehungsweise am Gerät. USB-C heißt nicht, dass da zum Beispiel auch Video rausfällt.
Nein.
Aber du wolltest das Fass ja nicht aufmachen.
Nee, weil das haben wir schon so oft aufgemacht.
Möchtest du noch ein anderes Fass aufmachen?
Ja, lass uns das iPhone Pro und Pro Max Fass noch aufmachen.
Nein, ich meine, das 16er ja nach wie vor nur USB Geschwindigkeit.
Ich weiß ja, dass du wahrscheinlich genauso argumentieren wirst wie beim 60 Hertz
Bildstandard. Nein.
Mhm. Nein, da, und deswegen wollte ich das fast nicht aufmachen. Nein, es unterstützt weiterhin nur USB 2.0. Ja. Was ich auch.
Da haben wir schon so oft drüber gesprochen.
Ja.
Das ist halt auch wieder so eine Chipfrage. Ja, was haben sie da drin? Welcher Controller ist da? Frage. Aber das tut wirklich weh.
Ja, das tut weh.
Das ist ein Und da auch wieder, es ist USB-C, aber da fällt halt nicht unbedingt alles raus, was USB-C kann.
Ja.
Unter anderem hier die Geschwindigkeit. Ich finde es halt schade, dass wir da nicht zumindest mal drei haben. Ob das jetzt 3, 1, A, B, C, 2, okay, ja.
Ja.
Aber dass wir da nicht ein bisschen schneller unterwegs sind, ist schade. Ich habe Bauchschmerzen, aber jetzt keinen Durchfall. Weil.
Ja.
Wann habe ich das letzte Mal USB gebraucht am iPhone? Das ist schon gefühlt Dreierzeiten irgendwo, ja. Vielleicht noch ein bisschen Vierer, aber das war es dann auch.
Ich hatte den einen Tag eine Situation, wo das iPhone von einem Kunden so durch den Wind war, dass gar nichts mehr ging. Also fast nichts mehr ging. Also kein AirDrop mehr, er konnte nichts mehr in die Cloud laden, etc. Aber ich konnte das Gerät noch mit seinem Mac verbinden, die App oder das Programm digitale Bilder aufrufen. Ist ja noch bei allen aktuellen Mac-Versionen, auch bei älteren logischerweise, bei älteren Mac-Versionen dabei. Und man konnte das Ganze per Kabel runterziehen. Es ging ihnen, wie gesagt, darum, Bilder zu sichern, Urlaubsbilder zu sichern.
Ja, bevor man dann höher mal das Gerät zurücksetzt oder so.
Genau, und das ging halt. Und das war zwar auch nur schnarchlangsam, aber besser langsam als Bilderverlust.
Ja, klar.
Ne? Also ja. Es gibt Situationen, da kann man das schon nochmal gebrauchen. Und da wäre es natürlich auch schöner, wenn es schneller wäre. Aber irgendwo müssen die Geräte sich auch technisch abgrenzen. Stichwort Pro und keine Pro-Geräte. Ja. Kann man so argumentieren. Aber was mir gerade spontan durch den Kopf geht, ich weiß jetzt nicht, ob der A18 Pro das hergibt, dass man einfach Thunderbolt in die Pro und die Pro Max Geräte eingebaut hätte. Dann wäre man auch schneller unterwegs und in das andere, in die normalen iPhone 16, USB 3.0 einbaut. Dann hätte man auch wieder eine Differenzierung, leistungstechnisch. Und gerade bei den hohen Bilder.
Vor allem, was ich mich gerade frage, ist, wo ist denn bitte der USB-Controller verbaut? Ist der nicht auch auf dem SoC? Also auf dem A18?
Ich glaube schon, ja.
Warum ist dann der 18er nur USB, also nur so, nur 2.0 im Prinzip? Mhm. Und warum ist der 18 Pro, warum macht man da so Unterschiede? Oder haben wir da wirklich noch einen separaten Controller?
Wir hatten damals mal drüber berichtet, wo das bei dem 15er, wie gesagt, das erste Mal passiert ist. Ich weiß aber nicht mehr, wie da die Situation controllertechnisch war, weil das habe ich wieder vergessen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, es gibt so Dinge, die verdrängt man dann.
Ja, nee, aber da, wie gesagt, beim 18 und 18 Pro, warum muss man da gerade auch beim USB ja dann nochmal so Unterschiede machen?
Ja, ich verstehe auch nicht,
warum. Wie gesagt, Display ist nochmal ein ganz anderes Bauteil, aber da?
Ja, gut. Es ist leider so.
Wie gesagt, also mich trifft es jetzt nicht. Deswegen habe ich da jetzt, wie gesagt, ein bisschen Bauchschmerzen. Aber mehr ist es jetzt auch nicht, ja. Nur, ja, auch da kann man wieder sagen, wer ernsthaft und gerade auch mit externen, bla, ja, der greift eh zum Pro. Aber, ja, wie gesagt, macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen.
Ja, ja, schließe ich mich an. Okay, aber lass uns zu dem Pro gehen.
Aber jetzt zum kommen. Pro, genau.
Wie gesagt, Pro hat nicht nur Pro in der Bezeichnung, sondern auch einen Pro-Chip drin. Der A18 Pro, da gab es mittlerweile schon erste Geekbench-Ergebnisse. Manchmal ist es doch gut, wenn man etwas später die Sendung aufnimmt. Und die sehen ganz gut aus. Apple sagte ja bis zu 20% schneller. Und die ersten Geekbench-Ergebnisse haben ergeben, dass das Ding bis zu 18% schneller ist als der A17 Pro. Das liegt auf Augenhöhe mit einem M1. Das nochmal so
ja,
zum Vergleich.
Da gab es ja auch schon wieder die ersten, die gesagt haben, warum verbaut Apple nicht in ihren iPhones jetzt auch M-Chips?
Ja, gab es. Ich denke, früher oder später wird das alles auch mal darauf hinauslaufen.
Also die Architektur ist ja sehr ähnlich. Mhm. Ja, wir haben halt jetzt hier noch die A-Serie. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem iPhone XX X2, ja, keine Ahnung, dann vielleicht mal einen M-Chip sehen oder vorher schon. Momentan machen sie halt nur die Differenzierung. Beim iPad haben wir es ja mittlerweile, zumindest mal bei den Pro-Modellen nicht mehr. Da haben wir die M-Chips drin. Mal gucken, ob
auch
wir das
in
bei den
R-Geräten haben wir die M-Chips.
Ja, aber nicht im Standard-iPad.
Nee, das nicht.
Ja. Nein. Aber stimmt, im R haben wir auch die M-Chips mittlerweile drin.
Ja.
Mal gespannt, ob es in den iPhones auch kommt. Und ob das auch nochmal eine Unterscheidung sein wird zwischen Standard-iPhone und Pro. Ja. Mhm. Jetzt haben wir halt 18 und 18 Pro. Mal gucken. Ja, also ich würde es nicht ausschließen. Es kann aber auch sein, dass wir da mit der A-Serie weiterfahren und die M-Chips vielleicht in iPads vorbehalten bleiben.
Ja,
aber also da ist ja die Frage, wieso. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, wenn sie damit anfangen, dass sie erst im Pro-Bereich damit anfangen und dass es dann später dann runtertropfen wird, etc. Keine Ahnung, wird man sehen. Gut, wir haben etwas größere Displays bekommen. 6,3 Zoll und 6,9 Zoll liegt daran, dass man auch den Displayrand etwas verkleinert hat. Dennoch ist auch das Gerät etwas größer geworden. Also das ist jetzt nicht nur durch die kleineren Display-Ränder erfolgt, sondern auch eine Mischung aus beiden. Etwas größeres Gerät und kleinere Displayränder. Da haben sie ja wieder mächtig angegeben, dass es die kleinsten Displayränder am Markt
wobei
sind.
Klar, wenn man das jetzt auch wieder mit dem 15er, mit dem Vorgänger vergleicht, okay, aber gehen wir noch ein bisschen zurück, ja, 13, 12, ja. Mhm. Ich habe jetzt gerade gelesen wieder, dass, ja, die 16er sind jetzt auch nicht so interessant, ich bleib bei meinem 10er. Und ich so, wow, okay, ja. Respekt, klar, geiles Gerät, aber beim 10er jetzt, also da sind ja enorme Sprünge, ja, zwischen dem 10er und dem
16er. Aber der wird das, wenn der dann irgendwann mal updatet, das ist so, als wenn du vom Trabi auf eine S-Klasse umsteigst. Also,
ja, und wir reden hier über das 10er, das darf man auch nicht vergessen. Ja, wie gesagt,
ich meine, letztes Jahr hatte ich das ja auch noch im Einsatz. Ich bin ja auch vom 10er aufs 15er umgestiegen. Also ich habe ja auch lange darauf rumgeritten auf dem Ding.
Aber wie gesagt, ja, aber so eine Aussage, auch nicht so, jetzt wieder, das hier zu deinem 10er ist das 16er schon Welten.
Aber ja, der also, Kollege, der lebt Nachhaltigkeit. Das ist nachhaltig, was der macht.
Ja, vor allem siehst du mal, wenn er sagt, dass er nach wie vor sehr glücklich ist und das Gerät gut funktioniert und all das abbilden kann, was er machen oder macht mit seinem Telefon. Mein Gott, warum nicht? Du hast die Möglichkeit, ja.
Das ist gelebte Nachhaltigkeit.
Ja, vor allem spricht das ja auch für die Qualität des Geräts.
Ja.
Weil, das, wie gesagt, wenn meine Ansprüche oder oder das, was ich von dem Gerät brauche, sich jetzt groß nicht geändert hat und da immer noch abgedeckt wird von, mein Gott, wie gesagt, spricht ja im Prinzip nur für die Qualität des Geräts, ja.
Ich finde das gut. Ich respekt. Also ich finde das positiv. Also ich kann das auch nicht verstehen, wenn sich da irgendwelche Leute drüber lustig machen, dass man noch mit alten Geräten unterwegs ist.
Mein Gott, for fuck's sake. Ich habe hier noch den iMac Mini von 2010 stehen.
Naja gut, das ist wenn schon ein bisschen lenswertig.
Ja, aber mein Gott, der funktioniert noch. Okay, klar.
Also für das, was du damit machst, funktioniert er noch. Sagen wir es mal so. Für das, was,
ich sag ja, wenn das für meinen Anwendungsfall noch funktioniert.
Ja.
Okay, wie gesagt, OS-Updates, wieder eine andere Sache. Das 10er kriegt das aktuell noch die. Kriegt das noch 18? Das 10er? Das ist noch drin, oder?
Nee, XR ist das letzte, was noch drin ist. Oder 10er.
Ah, okay, siehst du mal. Ja, okay, genau. Irgendwas mit 10 hatte ich noch im Kopf, aber also da wird es dann langsam auch schwierig. Das wäre für mich auch schon wieder so ein Grund, halt ein Upgrade dann irgendwann mal, oder was irgendwann, dann ein Upgrade mal zu machen. Das ist ja auch das, wo ich halt sage, klar, dass der Mini kann jetzt das alles noch machen, was ich jetzt aktuell mit dem Mac noch mache. Nur der hängt ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Versionen hinterher. Also das ist jetzt, da fängt es jetzt auch an weh zu tun, weil auch gerade, generell ist er halt in die Jahre gekommen. Also Bildbearbeitung macht da auch keinen Spaß mehr mit.
Ja.
Gerade im Vergleich, wenn du mal so ein M gehabt hast, um da mal mit zu arbeiten, da merkst du halt schon, wie der in die Jahre gekommen ist, ja.
Klar, okay.
Ich habe nur zuletzt wieder gelesen, da hat sich jemand gerade jetzt erst ein gebrauchtes MacBook Pro gekauft, noch mit Intel. Und ich so, warum?
Ja.
Warum?
Also, da muss der Preis schon sehr, sehr, sehr günstig gewesen sein, damit man das rechtfertigt.
Also, wenn man sich das nicht aus sentimentalen oder Sammlergründen irgendwo noch hinstellen will, okay. Mhm. Aber zum Arbeiten, why?
Nee, selbst der kleinste M1 ist schon sehr günstig zu bekommen. Also, der kleinste M1-Chip, egal in welchen.
Okay, Geräten. Das ist das Einzige, wo ich mir vielleicht noch,
Windows-Anwendungen.
Okay.
Also,
das
Bootcamp,
ist nochmal so ein Ding. Ne? Genau, Bootcamp, eventuell Virtualisierung, weil du hast ja dann wirklich den Intel-Chip drin. Okay, ja, wäre noch ein Argument, wüsste ich jetzt in dem speziellen Fall nicht, ob das eine Rolle mitgespielt hat. Aber da könnte ich noch sagen, okay, aber selbst da Bootcamp etc. Virtualisierung, die Hardware kommt ja auch in die Jahre. Ja, also,
naja,
wenn du nicht wirklich diesen speziellen Anwendungsfall hast, nö.
Genau, aber lass uns zurückkommen zum iPhone. Ja. 16 Pro oder Pro Max. Mhm. 6,9 Zoll, okay. Wenn man es kann, wenn das Gerät nicht zu groß wird, warum nicht, hat man wieder einen Unterscheidungspunkt zum 16 Plus, weil das ist ja bei 6,7 Zoll geblieben. Ein kleiner Unterscheidungspunkt bei der Displaygröße. Es gibt eine neue Farbe, das nennt sich Desert Titanium. Diese Farbe wurde auch so von der Namensgebung in der Gerüchteküche kolportiert. In Deutsch heißt das Titan-Wüstensand. Das ist auch wieder so eine Farbe, die muss man gesehen haben, ob sie einem wirklich gefällt, weil in Videos, auf Bildern, da wirkt das immer anders, gerade in Videos. Da habe ich jetzt ein Video gesehen im Hands-on-Bereich vom Apple Theater oder vom Steve Jobs Theater. Da sah das ganz okay aus. Dann habe ich da andere Bilder gesehen, da sah die Farbe nicht so toll aus. Also eine Farbe, die sehr schwer einzuschätzen ist, wie es wirklich im Original dann aussieht. Da wird ja auch sehr viel kritisiert, dass Apple in der Pro-Reihe keinen Mut hat, richtig kräftige Farben zu verwenden, weil sie bewegen sich ja alle so ein bisschen im Graubereich, in einem sehr dezenten Bereich. Ja gut, ja, ist halt so. So ein Product Red würde dem Ganzen auch, denke ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Es gab ja Zeiten, da hatten sie relativ viel Mut. Midnight Green oder Midnight Blue, es gab ja sehr Anleihen, etwas kräftigere Farben zu wählen und zu machen, aber dieses Jahr haben sie ja wirklich sehr dezent in die dezente Farbkiste oder in den dezenten Tuschkasten gegriffen. Ganz im Gegensatz nochmal ganz zurück zu den 16er Geräten, da haben sie ja sehr kräftige Farben genommen, da sind sie ja weggegangen von den Pastelltönen und von den ausgewaschenen Farben und die aktuelle Auswahl der Farben im 16er Standardbereich, die gefallen mir sehr, sehr gut. Also toll, da hat man wirklich wieder schöne Farben gewählt und die sehen wirklich gut aus. Gut, dann hat man jetzt wieder zurück zum Pro Max ein etwas anderes Kühlsystem verwendet. Man hat den Titanrahmen mit einer Aluminiumunterschicht versehen und diese Aluminiumunterschicht soll dazu dienen, die Wärme etwas besser abzuleiten. Wir hatten ja bei der Pro-Serie Probleme mit Hitze und das ist jetzt mehr oder weniger auch das indirekte Eingestehen, dass es Probleme mit der Hitze gab bei den Pro-Modellen, sonst hätten sie das Design nicht verändert. Im gleichen Atemzug geht man auch davon aus, dass das Austauschen der Akkus etwas erleichtert werden soll oder erleichtert worden ist. Das wird man dann sehen, wenn iFixit das ganze Ding auseinandernimmt, wie es dann aussieht. Wi-Fi 7 habe ich eben schon erwähnt. 48-Megapixel-Kamera, ja, 4K mit 120 Bilder in der Sekunde. Wir haben jetzt ein 5-fach-Teleobjektiv, wir haben ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv für Makroaufnahmen und die Kameratechnik ist in den Pro und in den Pro-Max-Geräten gleich. Da hatten wir letztes Jahr zwischen Pro und Pro-Max eine Unterscheidung. Dieses Jahr sind wir da komplett gleich in der Pro-Serie. Man könnte jetzt noch ganz detailliert auf die Kamera eingehen, aber ich glaube, das haben die geneigten Hörerinnen und Hörer schon getan und haben sich anderweitig informiert. Sonst wird die Sendung für heute zu lang. Oder hast du noch was anzumerken diesbezüglich?
In Bezug auf was jetzt?
Auf die Kamera oder generell auf das Pro-Gerät etc.
Wenn ich upgraden würde dieses Jahr, definitiv zu einem Pro. Und zwar zu einem Pro Max. Wegen dem, was man halt auch gerade gesehen hat in Bezug auf Kamera etc. Ja. Auch mit dem 5-fach jetzt etc. Das wären halt so die Daten oder die Sachen, die ich gerne am iPhone hätte. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde keinen Upgrade machen von meinem 13er dieses Jahr, weil ich auch gerade was jetzt iOS betrifft noch abwarten will, wie sich das kommende Jahr entwickelt. Mit den Features, auf die wir halt warten, beziehungsweise die halt bei uns nicht verfügbar sind, wie sich das macht. Klar hätte ich gerne die Kamerafunktionen, aber ja, mein Gott, mein 13er funktioniert noch so gut. Habe ich jetzt erstmal keinen Zwang zum Upgraden. Aber wenn, dann wäre es definitiv ein Pro Max. Was natürlich ein Schweinegeld kostet.
Ja, gut.
Aber wie gesagt, man spart ja sowieso schon die ganze Zeit auf ein neues iPhone und wartet ab, was da kommt. Ich sag jetzt auch nicht niemals oder kein 16er. Mal gucken, was so die einzelnen Angebote noch machen oder wie gesagt, wie sich das Jahr halt noch entwickelt. Klar, je näher man dem 17er wieder kommt, definitiv nicht. Ja, dann kann man das auch noch aussitzen. Aber wenn da die nächsten Wochen irgendwas Interessantes kommen sollte, muss man mal abwarten. Aber momentan sehe ich da keine Veranlassung jetzt zum Upgraden. Klar, nice to have wäre es schon. Gerade weil ja auch für mich vom 13er her ein bisschen was kommt. Ja, mehr als für dich jetzt vom 15er. Mhm. Aber mein Gott, so zwingend ist es jetzt noch nicht.
Ja, das Gleiche ist bei mir. Also ich könnte mir das jetzt nicht, ich könnte mir es schön reden, aber ich kann es rational nicht verargumentieren, sagen wir es mal so. Obwohl ich ja.
Also ich noch eher als du, weil wie gesagt, ja, du, 13er.
Ja, kein USB-C dran, aber, ja, gibt es genau. Viele Punkte.
Also das stört mich, wir hatten da in einer der letzten Sendungen ja auch drüber gesprochen, also das stört mich jetzt mittlerweile schon, weil eigentlich so komplett der restliche Fuhrpark, um es mal so zu sagen, jetzt mittlerweile auf C läuft.
Ja.
Wie gesagt, ich habe bei mir im neuen Auto auch nur noch C und A. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding. C und A, also C ja vorne in der Mittelkonsole und geht da ja von C auf Lightning, was ja auch so wieder so ein Ding ist, ja. Aber es funktioniert, ja, aber was soll's, ja. Wie gesagt, ja, hier so die ganzen anderen Sachen sind ja mittlerweile auch C. Selbst mein in die Jahre gekommenes und nicht mehr von Chrome OS unterstütztes Chromebook, ja, das ist ja auch schon C. Ja, gewesen damals.
Aber da sieht man, wie lange C schon am Markt ist letztendlich. Ne?
Ja, ja.
Also, ist klasse.
Ja, also, C, krass. Wir haben C eigentlich schon relativ lange.
Ja, klar.
Der nächste Mac wird wahrscheinlich nur noch C haben.
Mhm. Ja. Davon ist auszugehen, ja.
Von daher wäre es an der Zeit auch da, oder wäre es schön, auch da auf C zu gehen, weil du musst ja halt wirklich dann immer noch mal dein Lightning-Kabel suchen, beziehungsweise eins haben, ja, und das wird langsam ein bisschen komplizierter, ja.
Das ist wohl wahr. Ja, also wie gesagt, die Keynote war jetzt nicht so schlecht, finde ich, wie es viele herbeigeschrieben haben. Ich glaube, gerade in Europa oder da, wo wir keine Apple Intelligence bekommen, da haben es viele aus diesem Grund negativ geschrieben oder negativ besprochen. Das vermute also, ich.
Das, was ich negativ gelesen habe dazu, ist eigentlich, dass die Leute sich das alte Format der Live Keynote wieder zurückwünschen.
Das hatte was.
Klar. Wir haben ja da gerade auch in Bezug auf Corona und wie gesagt, dann fing das ja an mit dem Format, WWDC etc. Jetzt die Keynotes halt auch zum iPhone die letzten Jahre. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wir gehen davon aus, dass Apple sein Format gefunden hat und das auch beibehalten wird. Bis jetzt bestätigt sich das.
Ja.
Ja. Das ist auch mit so eigentlich der Grundkonsens generell. Aber ich denke, viele sind jetzt mittlerweile etwas müde geworden und finden dieses polierte Format, dieses perfekte, 100% immer funktionierende, sagen wir auch mal glatt gebügelte Format, mittlerweile langweilig, beziehungsweise einfach auch, wie gesagt, zu glatt gebügelt. Auch wenn du immer mal wieder neue Gesichter siehst, ja, neue Präsentatoren hast, wünschen sich viele einfach das alte Format zurück. Und das wird, glaube ich, jetzt oder wird auch in Zukunft immer mehr bemängelt werden. Mal gucken, wie Apple drauf reagiert. Ich denke, die sind sehr glücklich damit, weil sie im Vorfeld wissen,
sie haben Kontrolle.
Wie lange die Veranstaltung wird.
Sie haben Kontrolle, sie können genau.
Und es kann nichts schief gehen.
Genau. Sie können das so lange sich zurechtschneiden und so lange Aufnahmen machen, wie Sie wollen.
Genau.
Das ist natürlich ein Vorteil.
Sie können es rehearsen, Sie können das, wie gesagt, perfekt auf den Punkt bringen.
Genau.
Sie können das Format notfalls auch nochmal, wie gesagt, einbremsen bzw. schneiden und stutzen, wenn Sie irgendwo meinen, ja, da können wir noch was rausnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit Apple da zu dem alten Format jemals noch zurückgehen wird.
Also unter Tim Cook vermute ich nicht mehr. Was der neue CEO macht, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber unter Tim Cook glaube ich nicht mehr. Da wird das so bleiben, wie es ist.
Ich denke, es wird eine ganz schwierige Sache. Vor allem so Momente, wie jetzt zum Beispiel auch mit der Vorstellung des iPhones damals. Sowas wird es, auch wenn es nochmal neue, überraschend gute oder wirklich überraschend neue Produkte geben wird, werden wir, glaube ich, sowas nicht mehr haben, dass wir da live jemanden auf der Bühne haben. schon gar nicht wie Steve Jobs, aber dass wir so einen Moment erleben werden live, wie das iPhone damals.
Das kannst
oder wie
ja
andere
auch.
Produkte vorher auch. Aber dieses, wie gesagt, diesen Live-Moment werden wir, glaube ich, so nicht mehr erleben. Ja.
Das kannst du auch gar nicht vergleichen. Erstmal war es eine ganz andere Zeit. Es war ein ganz anderes Produkt. Und es war ein ganz anderer Präsentator, der ein ganz eigenes Charisma mitgebracht hat. Und diese Dinge sind halt zusammengefallen auf diese legendäre iPhone-Präsentation. Und die haben das halt zur Keynote der Keynotes gemacht. Hätte da eine Komponente gefehlt, wäre es wahrscheinlich nicht so eine Keynote gewesen.
Mhm.
Und jetzt ist das Smartphone an sich, ich will jetzt nicht sagen ausentwickelt, aber wir sind an so einem Punkt angekommen, wo nur Kleinigkeiten kommen.
Wir haben bei dem, was heißt traditionell, also wenn wir mal zurückgucken, so lange haben wir jetzt auch noch nicht die Smartphones, wie wir sie heute kennen.
Ja.
Das kommt uns lange vor, aber so lange ist es noch gar nicht. Ja, also wir können uns alle sehr gut an das erste iPhone erinnern, was ja eigentlich das Smartphone, wie wir es heute kennen, auch erst uns gebracht hat.
Ja, klar. Das war der Grundstein.
Klar gab es da auch schon Entwicklungen in die Richtung, aber so wie das iPhone oder wie wir das Smartphone mit dem iPhone dann gesehen haben, hat es jetzt da eigentlich dieses Segment oder das Smartphone, wie wir es heute haben, ja erst, sagen wir mal, die Entwicklung dahin begründet.
Mhm.
Wir hatten, wie gesagt, Smartphones vorher schon. Wir hatten ja auch die Blackberries und wir hatten auch schon einen App Store. Ja, nicht zentral, aber wir hatten ja auch schon die Möglichkeit, Programme auf unseren Geräten zu installieren. Sei es jetzt unsere Windows CE Geräte, ja, sei es die Blackberries, sei es die, wie hießen sie nochmal? Ich habe das Bild vor mir, mir fällt jetzt nicht ein, wie die heißen. Wie hießen dann nochmal die anderen Organizer-Kram-Gedöns da?
Symbian kam später. Was gab es dann noch? Blackberry. Keine Ahnung.
Oh, wie hießen dann?
Pocket PCs waren Windows CE im Endeffekt. Ne?
Genau.
Palm OS meinst du?
Ja, Palms. Palms, genau.
Ja.
Weil wie gesagt, wir hatten da ja auch schon die Möglichkeit, Programme zu installieren, konnten die auch kaufen. Ja, da gab es ja auch mehrere Stores online, wo du die runterladen konntest. Ja. Aber wie gesagt, das Smartphone, egal ob jetzt iPhone, ob Samsung Galaxy, ob Huawei oder wie sie alle heißen, ja, was wir alles haben, OnePlus, ja, auch nochmal so ein Ding. Das kam ja alles jetzt eher, oder das, wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das ja alles haben, ja. Oder beziehungsweise, dass wir da die Entwicklung hatten. Ob wir heute so weit wären ohne das iPhone?
Das glaube ich nicht. Mal
zu bezweifeln.
Das glaube ich nicht.
Ich denke mal, wir hätten heute noch BlackBerry. Wir hätten heute Android OS, was auch wahrscheinlich anders aussehen würde. Beziehungsweise die Hardware. Ich denke mal schon, dass wir irgendwann da angekommen wären, aber ob wir heute schon so weit wären, auch gerade mit den ganzen Foldables, ich weiß es nicht, ja. Wobei Foldables hatten wir vorher schon, wenn wir mal an die Nokia Communicator zurückdenken, die da aufklappen.
Ja,
okay, klar, das ist eine andere Art von Foldable.
Das sind zwei getrennte Displays in dem Sinne, die nicht miteinander verbunden sind, jedenfalls nicht seamless verbunden sind, wie man es auch ausdrücken mag.
Ja. Und oder auch, wie gesagt, Slide-Out-Tastaturen etc., das hatten wir ja alles. Ja. Aber ich denke, wir dürfen diesen iPhone-Moment damals wirklich nicht unterschätzen.
Nein, ich tue das sowieso nicht. Bei mir grenzt da offene Türen ein.
Ja, nee, weil immer, ja, und Android hatte das zuerst. Da tue ich mir immer schwer mit der Argumentation, oder beziehungsweise wenn da halt so angefangen wird zu diskutieren. Weil, wie gesagt, ohne Apple beziehungsweise das iPhone sehe das heute wahrscheinlich doch schon ein bisschen anders aus.
Ja.
Ich glaube, wie gesagt, auf lange Sicht hätte sich das auch gefunden, weil es ist eigentlich die finale Form des Smartphones.
Das ist korrekt, ja. Nur die Frage ist halt, wie lange hätte es gedauert, dass es so weit dass sie sich so ausgeprägt
hätte. Ob wir heute
so
weit wären, ist halt die Frage.
Apple war halt der Beschleuniger und hat die ganze Sache beschleunigt, ist meine Meinung.
Ich denke, wir hätten länger an diesem BlackBerry-Konzept festgehalten. Und das war ja auch so die erste Richtung, die Google mit Android eigentlich gezeigt hat. Das waren ja auch hier die ganzen Geräte am Anfang mit den Slider oder mit den BlackBerry-Design, auch im Windows-CE-Bereich, ja, was wir da hatten. Da gab es ja auch einiges, auch gerade von Samsung, ja, was ja eindeutig wie ein BlackBerry war, ja. Von daher.
Und es gab,
die finale Form sicher, aber.
Und es gab ja auch viele Nutzer, gerade im Business-Bereich, die ganz lange an BlackBerrys festgehalten haben. Ja, weil das war.
Ja, auch nicht ohne Grund hat heute, wie heißen die Tastatur nochmal, die es jetzt fürs iPhone gibt? Klick irgendwas? Kann das sein?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Hat sich aber auch nicht so.
In ihrer Nische, ist sie schon, in ihrer Nische ist sie schon erfolgreich. Da tauchen immer mal wieder sehr begeisterte Videos auf YouTube auf zu dem Produkt. Klar, das verkauft jetzt nicht die Stückzahlen. Das ist jetzt kein Millionenseller. Aber in der Nische, gerade auch bei Leuten, die dem noch etwas hinterher weinen oder trauern, nicht weinen, aber trauern, haben die damit, glaube ich, schon Türen eingerannt. Aber mein Gott, der Markt ist so klein. Das, wie gesagt, klar. Das wird kein Millionenseller. Aber es gibt, klar, würdest du heute so ein Gerät anbieten, würde sich das auch verkaufen. Nur das Ding hätte wahrscheinlich, es würde definitiv weniger verkaufen als ein iPhone Mini. Und was damit passiert ist, wissen wir auch, ja.
Genau. Aus dem Mini wurde das Plus.
Ja, beziehungsweise es wurde ja gestrichen. Auch da wieder würde Apple ein iPhone Mini bauen.
Hätte das Ding große Akzeptanz gefunden, dann hätte Apple das mit Sicherheit nicht eingestellt. Wären sie auch schön blöd, wenn sie einen Topseller absägen würden. Es kann nur daran liegen, dass das Ding, ich will jetzt nicht sagen, keiner gekauft hat, aber wenige gekauft haben. Punkt.
Das war wahrscheinlich aus dem kompletten iPhone-Portfolio das Gerät, was, obwohl, ob es weniger Stückzahlen als ein SE verkauft hat, ist wieder die andere Frage, aber alleine schon von Stückzahl und Marge wahrscheinlich ganz unten war, ja, und von daher Apple dann gesagt hat, okay, dann brauchen wir das Ding auch, oder dann lohnt es sich nicht für uns, das im Programm zu haben, ja. Was natürlich schade ist.
Klar.
Weil, aber, ja.
Naja, so ist es nun mal. Mal schauen, ob die Prognose auch stimmt, dass nächstes Jahr das Plus wegfallen soll. Bin ich gespannt. Also beim 17er.
Ja, das ist ja auch die Frage. Nach wie vor gibt es ja Gerüchte zu einem iPhone Slim.
Ja.
Egal, wie man es jetzt nennen will, aber dazu gibt es ja Gerüchte. Wie gesagt, das Plus weg. Mal gucken, ob sie da die iPhone-Familie, das iPhone-Angebot halt so ändern wollen. Ob das Plus wirklich margentechnisch auch so schlecht ist, ja, dass man sagt, okay, wir stellen es ein, weil ich denke, meine Nachfrage ist nach wie vor da. Mal gucken, wie sich jetzt die aktuelle Version halt verkauft.
Das wollte ich gerade sagen.
Aber macht es Sinn, ein Plus zu ersetzen durch ein kleineres Gerät, was dünner ist?
Das wird sich zeigen.
Wird sich das besser verkaufen? Ja.
Muss man schauen, wie dünn es dann wirklich ist und wie viele Leute es anspricht. Keine Ahnung.
Ja, die Frage ist halt, wie viele Leute greifen eher zu einem 16 Pro als zu einem 16 Max? Plus heißt es, ja. Ja.
Ja.
Das ist dann die Frage.
Ich hätte mir damals, also letztes Jahr auch lieber ein Pro Max gekauft, habe mir das dann aber auf eine rationale Ebene runtergebrochen und habe mir.
Der Preis ist schon.
Ja, auch der Preis, klar, und habe dann überlegt, wie nutze ich mein iPhone und was ist mir wichtig? Ich brauche ein großes Display. Ich brauche eine akkurate Akkulaufzeit und das sind so die Grundfunktionen und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das Plus. Ja. Dieses Jahr also hätte ich jetzt dieses Jahr, die wäre ich wahrscheinlich auch zum Pro Max, weil 6,9 zu 6,7 sind zwar nur 0,2. Ja, aber dann hätte ich doch wahrscheinlich zum Pro Max gegriffen. Ne? Also das wäre jetzt nicht der Hauptgrund gewesen, ja, aber hätte noch einen Punkt mehr auf der Pro-Seite gehabt, die ich ankreuzen konnte. Und ja, aber gut.
Wobei, du kannst ja auch für mehr Geld noch ein ganz anderes Gerät kaufen.
Aber nicht im iPhone-Bereich, oder?
Nein, nein, aber wenn du mal guckst, dass wir hatten ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass dreifach, also dieses dreifach.
Das Mate XT, Dings, ja.
Ja, genau.
Die Dreifaltigkeit, genau, ja.
Was waren es, $2,800 ist irgendwie der Preis?
Angeblich 4 Millionen mal vorbestellt, das Ding. Glaube ich jetzt nicht so ganz, aber okay.
Also wenn man mal überlegt, wie viel YouTuber das Ding jetzt wieder in den Fingern hatten, die sich angeblich das vom eigenen Geld gekauft haben. Mhm. Klar, das finanziert sich auch wieder über die Klicks. Ja, also ja, von daher wahrscheinlich alles richtig gemacht. Aber da hat auch zuletzt ein YouTuber diskutiert, weil er gepostet hatte, dass er auf Finanzkauf sich jetzt die neuen iPhones bestellt hat. Also auf Finanzierung die neuen iPhones bestellt hat. Mhm. Wo er dann auch gesagt hat, hier Freunde, bei was 0% oder so, keine Ahnung. Er verdient sein Geld bei YouTube mit dem Content. Mein Gott, soll doch jeder machen, wie er Lust hat. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt beide auf Finanzierung kaufen, aber mein Gott, wenn er das, wie gesagt, über seinen YouTube-Kanal da finanziert kriegt, mein Gott, alles richtig gemacht, ja. Soll das machen. Ja. Aber wie gesagt, so viele YouTube-Videos, wie zu diesem Teil irgendwo aufgetaucht sind.
Es ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Ist das Ding
überhaupt schon im Verkauf?
Ja. Nee, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil es kein anderes Gerät gibt, das das kann.
Aber das ist so fett.
Ja, aber dafür Dreifaltigkeit. Also dreimal.
Ja, die heilige Dreifaltigkeit. Ja, genau. Ja, ich hab ein Unboxing-Video gesehen. Von diesem, sorry, das muss ich jetzt mal loswerden, wo ich auch gedacht habe, klar, geil, das ist aufgeklappt da drin, du holst das raus, sieht aus wie ein iPad, ja, erstmal in der Hülle, also in der Verpackung noch, klar, das ist riesen, also aufgeklappt, geil, und dann zieht er das aus dieser Hülle da raus und dann siehst du direkt im Licht wie heißt es im Deutsch, die Falz. Oder da, wo es und ich noch, so, scheiße, das sah ja aus wie bei einem der ersten Galaxy Folds, ja, wo ich gedacht habe, oh, nee, für so viel Geld.
Nein, also das wäre auch, das reizt mich gar nicht, das Gerät, also nee.
Nee, das Gerät an sich nicht, die Technik finde ich wieder ganz spannend.
Ja.
Klar, es ist auch wieder ein Alleinstellungsmerkmal, aber der Preis und wie gesagt das Display, ich fand das jetzt nicht so prickelnd, ja, dass du da direkt gesehen hast hier, wo der, also das kriegen andere mittlerweile besser hin. Mhm. Klar, kannst du da auch wieder sagen, ja, es wird dreimal gefaltet, aber das macht es ja im Prinzip auch nur wieder anfälliger.
Ja, ist es, so ist es. Nein, das ist
Aber hier der Bezug wieder zu iPhone. Es gab ja auch wieder einige Stimmen, die gesagt haben, sie kaufen sich erst wieder ein neues iPhone, wenn sie das Faltbares. Und ich so, wenn Apple das macht wie bei der Blu-ray, kann das lange dauern.
Aber ich glaube, hier ist es ist sehr schwer, das auszusitzen, das Ganze. Aber okay, ja. Blu-ray konnte man aussitzen. Und ich sag mal so, wenn es diese ganzen
Also das meinst du mit aussitzen? Ich habe gedacht, der Käufer oder so, ja.
Ja, wenn es das ganze Blu-ray nochmal, wenn es diese ganzen Streaming-Dienste nicht geben würde in dieser Ausprägung, dann hätte auch Blu-ray noch eine Marktakzeptanz oder eine Daseinsberechtigung. Liegt eigentlich daran, dass Netflix und Co. die Blu-ray mehr oder weniger den letzten Todesstoß gegeben haben. Obwohl von der Bildqualität mit dem richtigen Player, mit der richtigen Blu-ray, mit der richtigen Technik ist Blu-ray wesentlich besser als jeder Streaming-Dienst. Das steht außer Frage. Aber da legen ja nicht alle Wert drauf. Und die wenigsten legen da Wert drauf.
Gut. Ja, okay, du hast halt den Vorteil mit den ganzen Streaming-Anbietern, du hast deine Videothek zu Hause.
Du hast sie insofern zu Hause, wenn du Internet hast, wenn du monatlich dafür bezahlst, wenn das ja für uns funktioniert. Aber du, dir gehört ja nichts. Du leihst dir ja nur was aus.
Bei der Videothek doch auch.
Deswegen, ja, aber wenn ich mir eine Blu-ray kaufe, ist das meine Blu-ray.
Ja, ich sag ja, Videothek, du hast deine Videothek zu Hause. Kaufen ist ja nochmal was anderes, aber der Ease of Access, das ist mit allen Streamingdiensten, ob jetzt Musik oder Video, das darf man halt nicht unterschätzen. Und gerade den Preisvorteil, den du hast, und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Leute alleine schon aufgrund des umwerfenden Preis-Leistungs-Angebots definitiv Streaming bevorzugen, und
klar,
sich dann das gezielt kaufen, was sie auch haben wollen.
Das ist klar.
Wenn sie dann überhaupt noch was
das
haben
ist
wollen.
Klar. Also,
aber das Preis-Leistungs-Verhältnis von jedem Streaming-Dienst im Moment, und egal wie viel wir meckern über Werbung, die kommt, oder auch über die Preiserhöhungen, die kommen, jeder Streaming-Dienst aktuell ist noch viel zu billig für das, was du kriegst.
Das kann sein, ja.
Ja, meiner Meinung nach sind die ganzen Streaming-Dienste zu billig. Guck mal, ein 10er oder auch 11 Euro im Monat für unbegrenztes Musikstreaming.
Im Musikbereich auf jeden Fall. Das sehe ich genauso, weil da mehr oder weniger die meisten Künstler, aber da wiederholen wir uns, das habe ich ja schon öfter gesagt.
Ja, die sind unterbezahlt.
Die Mehrheit der
Künstler, die im Streaming zu hören sind, sind unterbezahlt.
Und es kann nicht jeder Künstler oder jede Künstlerin eine Taylor Swift sein. Das ist eine Ausnahmeerscheinung und das kann halt nicht die Masse sein. Wie auch? Geht ja nicht. Ja.
Deswegen, der Streamingdienst ist zu billig. Und das ist ein Gespenst, was die Musikindustrie nicht mehr los wird.
Nein, die Geister sind gerufen worden.
Wenn, dann müssten sie hingehen, müssten die Vereinbarungen auslaufen lassen mit anderen und ihren eigenen aufziehen, was sie ja im Videostreaming-Bereich versuchen. Mhm. Disney Plus, Warner etc., ja, die mit ihren eigenen Diensten versuchen, das zu machen, die da gegen den Berg anrennen müssen, der sich einfach Netflix nennt. Und in einem Musikgeschäft ist es Spotify. Jeder neue Streamingdienst muss gegen Spotify irgendwo anrennen. Mhm. Und das ist echt ein Problem für die Musikindustrie. Wie gesagt, für Streaminganbieter, die sollen sich gegenseitig kaputt machen, wie sie wollen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja.
Yep.
Aber die Musikindustrie hat sich das wirklich selbst kaputt gemacht und kommt aus diesem Loch, was sie sich gegraben haben, nicht mehr raus.
Das ist so, ja. Gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt sowieso Zwei-Stunden-Marke weit ausgeknackt. Aber
wie gesagt, das, was wir jetzt hier über Streamingdienste etc. hatten, das kannst du zur Not auch noch rausschneiden, wenn es sein muss.
Ja,
aber klar, wir haben im Prinzip unser Pulver verschossen für heute.
Für heute, ja genau. Schauen wir mal, was wir nächste Woche noch zu berichten haben. Es ist ja immer so, dass sich dann im Laufe der Woche dann noch einiges abzeichnet.
Ja.
Interessant wird es dann, wenn die breite Masse die Geräte hat, außerhalb der Leute, die von Apple bemustert werden und was es da für Berichte gibt. Vielleicht haben wir auch wieder irgendein Gate, was nicht funktioniert. Vielleicht haben wir ein Camera-Control-Button-Gate, dass der klemmt oder dass er nicht funktioniert oder wenn es zu kalt wird, dass er dann auch nicht mehr geht. Ich weiß es nicht. Irgendein Gate wird kommen und sei es auch nur ein künstlich hervorgeschriebenes oder ein künstlich hochgeschriebenes Gate. Schauen wir mal. Wie gesagt,
für mich war es eine sehr billige Veranstaltung, muss ich sagen, weil ich hatte ja eigentlich auf eine Ultra 2 gespart.
Die steht ja noch offen.
Und hätte jetzt eigentlich, wenn es jetzt wirklich schöne, gravierende oder, was heißt gravierende, aber etwas besser, was heißt besser, ja, die Ultra 2 ist ja nicht schlecht, aber wenn es da vom Update her jetzt zur Ultra 2 ein bisschen
nächstes
mehr gegeben
Jahr.
Hätte,
nächstes Jahr.
Dann
den Briefumschlag mit der Benennung Ultra 2 kannst du jetzt in Ultra 3 umbenennen und kannst dann für nächstes Jahr sparen.
Ja, bis dahin ist die Kohle auch weg. Da muss ich wieder von vorne anfangen zu sparen jetzt.
Ich habe den einen Tag in meinen Kleiderschrank sortiert und habe in einer Winterjacke noch 20 Euro gefunden. Das war auch schön, wie kleines Weihnachten. Mhm. Noch 20 Euro, auch schön. Genau. Ist auch nicht schlecht. Habe dann gleich nochmal in alle anderen Jacken reingeguckt, aber da war leider nichts.
Ja, nee, da hast du ja auch gedacht, da kann ich mir wieder mal Pizza bestellen. Ne?
Ja. Oder den neuen Hype, eine Tafel Dubai-Schokolade. Hast du den viralen Hype mitbekommen mit Dubai-Schokolade?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Dann musst du mal Dubai-Schokolade googeln. Das ist sehr interessant, was sich da gerade so auftut.
Hat das was mit Dubai zu tun, oder?
Nick ist ein Unternehmen aus Deutschland, eine YouTuberin, die einen Online-Shop gestartet hat mit Süßigkeiten etc. pp. Und die hat eine spezielle Pistaziencreme-Füllung entwickelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch so ein Opfer von Werbung und von Hypes, gerade aus dem Food-Bereich. Und ich bin gewillt, diese 15 Euro für 100 Gramm Schokolade zu investieren. Ja, nur um zu sehen, ob dieser Hype berechtigt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt ist er stumm, der Thomas.
Ja.
Ja.
Das ist schon ordentlich. Ja.
Aber Werbung zieht. Sogar bis in unseren kleinen Podcast hinein, wo alte weiße Männer über Technik sprechen, die haben den Hype, ich habe zum Beispiel den Hype von Dubai-Schokolade mitbekommen.
Ja, der ist an mir total vorbeigegangen.
Okay, gut.
Okay, aber das Schlusswort sozusagen.
Das Schlusswort lautet, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles gut geht und werden dann noch ein wenig über die neuen Ereignisse in der Apple-Welt berichten.
Jawohl, bis dann.
Also, bis dann. Mach's gut. Jo, tschüss.